Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Ich hätte schon fast gesagt, selber schuld, aber ihr macht eigentlich alles richtig. Wir haben ja im letzten Podcast mit Felix ja schon erfahren dürfen, dass wir der kleinste Podcast der Welt sind mit 3 Zuschauern und wir freuen uns wieder, alle 3 begrüßen zu dürfen. Der eine Zuschauer ist nämlich der D to the H to the Haider, also Daniel, Manuel, Daniel, Heidi, Haider. Schönen guten Tag.
Podman, ich habe mich irgendwie.
Da hast du dich drauf eingeschossen jetzt, ne?
Ja. Ich höre das immer. Ich höre den Podcast immer vom Heim, also von der Schule nach Hause und heute auch. Und fand das irgendwie lustig.
Ja, wenn du es lustig findest, ist die Hauptsache. Ne? Ist immer
Staffel 2.
Staffel 2. Oh,
ne? Staffel 2 überlegen wir dann das.
Es kommt immer näher. Vielleicht können wir da ganz kurz, bevor wir gleich unseren Gast, unseren dritten Zuschauer heute hier ankündigen können, so viel können wir spoilern. Wir haben uns drauf eingeschossen. Staffelfinale, großes Highlight. Lange erwartet. Nina wird da sein. Folge 25, und dann haben wir ja so ein bisschen schon ins Auge gefasst, ob das nicht vielleicht das Staffelfinale werden wird.
Da bist du mir gerade neu, aber.
Doch, da haben wir schon, da hast du auch, da haben wir schon drüber gesprochen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht müssen wir das nochmal en Detail ein wenig genauer ausklamüsern. Nichtsdestotrotz, bevor er jetzt gleich hinterm Vorhang einpennt, der dritte Zuschauer der heutigen Folge bekannt. Über die sozialen Netzwerke ist da mit seiner Frau unterwegs und das auch gar nicht so unerfolgreich, glaube ich. Ich habe vorhin mal geguckt, geht auf die 7000er Marke zu. Begrüßt mit mir recht herzlich den Alex von Hon vs. Alex. Moin!
Moin! Ich musste gerade mich schon total zusammenreißen, nicht einfach loszulassen, als ihr eure Intro gemacht habt. Also gelangweilt habe ich mich nicht hinterm Vorhang.
Okay, das ist schon mal viel wert. Sonst zur Not hätte ich es einfach rausgeschnitten. Ne?
Schnipp, schnapp.
Ja, möchtest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
Jo, ich bin Alex. Ich bin von Hon vs. Alex. Hon kann heute leider nicht dabei sein. Die ruht sich aus. und wir machen eigentlich hauptsächlich Instagram und manchmal Gastauftritte, wie zum Beispiel in früheren Folgen bei dir.
Ja.
Zocken gegen Corona erinnern.
Jo, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du bei uns bist. Das erste Mal war Zocken gegen Corona. Ja, das zweite Mal war dann unser My City Let's Play. Und jetzt, das genau. Ja, und Hon ruht sich ja aus, ne, gibt ja auch frohe Kunde eigentlich, ne? Ist ja bald soweit.
Da ist, ja, ein neuer Spieler im Anmarsch.
Man ruht sich aus, weil wir einen dritten Spieler im Anmarsch haben. Genau.
Ja, passend zum Thema. Wir hatten jetzt vor kurzem das Warrigin-Turnier. Also solltet ihr euch Zeit in ein Warrigin zulegen, damit ihr es in 8-9 Jahren ungefähr mal spielen könnt zu dritt.
Okay, schreibe ich mir kurz.
Schreib's dir auf. Oder Christian, wenn du das hier hörst. Wir haben dir wieder einen neuen Käufer akquiriert.
Christian
genau, Sauer.
Vielleicht einfach nur noch für die, die uns nicht kennen. Wir machen hauptsächlich keine Reviews. Das ist unser Hauptding, keine Reviews zu machen. Wir beschränken uns darauf Spiele, die wir mögen. Und deswegen kriegen wir auch manchmal, hey, ihr sagt immer nur gute Sachen über Spiele. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass wir Spiele, die wir nicht mögen, nicht featuren.
Ja.
Genau, Spiele, die wir mögen, möglichst schön in Szene zu setzen oder dort in Szene zu setzen, wo sie eigentlich hingehören. Also viele sind bei uns eingestiegen, als wir die Reihe in Santorini gemacht haben, mit Santorini. Auf Santorini.
Aber das war das nicht irgendwie eure Hochzeitsreise oder sowas?
Genau, das war unsere Hochzeitsreise und da hat sich's angeholt und natürlich, was nimmt man auf seine Hochzeitsreise mit? Brettspiele,
natürlich. Und jetzt war der ja in Hamburg in der Speicherstadt, ne?
Genau, das hab ich auch gesehen, ja. Wir haben schon Brügge gemacht. Brügge war das erste, das wir gemacht haben.
Ja.
Was noch ganz oben auf der Liste steht, ist natürlich Carcassonne. Sobald man wieder einfacher nach Frankreich reisen kann, werden wir das auch noch erledigen. Das war eigentlich, hatten wir für diesen Mai so eine kleine Europa-Rundreise mit Spiellocations geplant, die wir auch aufnehmen wollten dann. Aber ihr wisst ja, es war dann nicht mehr so einfach, im Mai zu reisen.
Schwierig.
Und deswegen haben wir das verschoben. Wobei der Hamburg-Teil war tatsächlich geplant für Mai und den haben wir jetzt als einen Teil davon noch nachgeholt.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, genau. Die Santorini-Bilder habe ich auch noch gesehen. Da bin ich bei euch eingestiegen, so um den Dreh. Kurz vorher oder so bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und dann kam die Santorini-Reihe. Der Heider ist ja auch ganz frisch ins Instagram-Business eingestiegen. Ja, der ist ja auch Influencer B mittlerweile, ne? Und
ja, so gesehen ja gar nicht. Also ich habe mir einen ganz normalen Account, den ich sowieso auch schon weit vorher hatte. Ich habe damals angefangen mit Instagram übrigens, wo die diese geilen Filter hatten. Das ist bestimmt schon 2015 oder so, wenn man meinen normalen Account nachschaut. Ich glaube 2015 so die ersten Bilder. Dann fand ich die Fotos immer so ganz geil. Und ja, dann irgendwann hat mich Nina drauf gebracht und hat gesagt, trenn das doch mal. So das Family Shooting und so das, was mit Brettspielen zu tun hat. Und den habe ich ja jetzt erst in den Sommerferien gemacht. Aber übrigens, Alex, auf Hochzeitsreise, also alles, was bei mir definitiv nicht dabei war, also es war definitiv kein Spiel dabei.
Aber das lag wahrscheinlich auch rückgeweigert. Ich wollte es gerade sagen, das lag wahrscheinlich auch an der Nina. Das, obwohl ich wäre ohne Scheiß, in dem Moment wäre ich wirklich gern Mäuschen gewesen. Nina und Heider auf Hochzeitsreise und der Heider nimmt ein schönen kleines Köfferchen mit und oh Mensch, Schätzchen, ihr habt da was vorbereitet, holt das Game raus und dann geht's wieder ab nach Hause. Doch,
was die Nina im Urlaub gerne spielt, ist Fox and the Forest, also der Fuchs im Wald auf Deutsch. Und das ist ja ein Zwei-Personen-Stichspiel. Das spielt die gerne. Aber das langt dann auch mehr. Auf mehr hat die auch nicht. Hat die keinen Bock.
Wird sehr bald mal sein. Aber man muss sagen, du bist schon, also dein Englisch ist schon super, ne? Also ich könnte Fox dich jetzt auch first. Als Translator, könnte ich dich auch, wenn ich jetzt mal irgendwann mal auswandere, nehme ich dich mit.
Oui, oui.
Ja, dann genug geplaudert, ey. Es ist ja hier immer Anarchie. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier komplett irgendwie zerfallen, Alex, Getränk der Folge.
Ich habe was Besonderes für euch vorbereitet. Für die, die es nicht gehört haben, ich bin kein Schweizer, obwohl ich in der Schweiz wohne. Ich komme ursprünglich aus Bayern und der Umzug in die Schweiz war ein bisschen schwierig, was Bier angeht. aber ich habe dann ein Bier hier für mich entdeckt, das mir tatsächlich sehr gut mundet. Und es gibt es tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Das ist ungefähr so lange, wie wir in der Schweiz wohnen, was auch ganz interessant ist. Ich habe das heute ausgesucht, weil ich möchte, dass ihr versucht, das auszusprechen.
Ach du Scheiße. Anfangen.
Also ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera. Für alle, die zuhören, das buchstabiert man C-H-O-P-F-A-B.
Schopfab.
Versuch's mal ein bisschen schweizerischer.
Chopfab.
Chopfab.
Perfekt, perfekt. Und was könnte das bedeuten?
Krass. Hopfen.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe mich heute noch ein bisschen kundig gemacht. Also eigentlich heißt es Kopf ab. Also das ist wie ein Schweizer Kopf ab sagen würde.
Ah.
Aber das ist tatsächlich auch, es bedeutet auch was. CH ist das Kürzel für die Schweiz.
Mhm.
Und H-O-P-F. Hopf. Also das Schweizer
Hopfen. Verrückt.
Ja.
Wieder hat dazugelernt.
Siehst du, Hopfen hätte ich auch so quasi raus vermutet. Hopfen.
Ich würde ja gerne mal, weil ich heute noch mit einem Kumpel einen kleinen Disput hatte. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und mittlerweile hat es ihn nach Köln gezogen. Und ich bin heute tatsächlich hinten übergefallen, denn er hat gesagt, auf die Frage, wann wir uns mal sehen, hat er gesagt, ich soll meinen Arsch nach Köln bewegen, da ist das Bier besser. Irgendwie konnte ich das nicht für voll nehmen. Ich weiß auch nicht.
Halte ich mich raus.
Kurz danach habe ich den Chat gelöscht. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber Daniel, was sagst du denn dazu? Was würdest du denn sagen?
Ja, ich bin absoluter Karnevalist und da trinke ich schon mal gerne Kölsch.
Echt?
Das langt aber auch dann. Aber ich hatte jetzt letztes Mal Karneval, habe ich einen Kasten Mühlenkölsch gekauft, weil da sagen, Mühlenkölsch ist so geil. Ich fand es irgendwie ekelhaft. Also Mühlenkölsch fand ich wirklich richtig ekelhaft, obwohl es so voll das Szenegetränk ist. Was ich gerne früher getrunken habe, so Reisdorfkölsch. Aber grundsätzlich, ich habe immer
also jedes. Ich habe in meinem Leben genau ein oder zwei Kölsch getrunken. An dieser Stelle geht auch nochmal ein Gruß raus an den Eugi. Eugi, wenn du das hörst, und ich weiß, du wirst es hören, das ist das Gute an der Nummer. Mach mal nochmal für den Oktober neue Vorschläge für unsere Altbierprobe.
Ich treffe Eugi morgen übrigens, der kommt morgen zu mir.
Ja, ich weiß.
Siehst du? Ich weiß. Hättest du auch kommen können, aber du bist ja wieder busy.
Ich habe morgen Churchill, steht endlich mal an. Wurde Zeit.
Aha.
Drei Leute sind mit fünf, wären wir zwei zu viel nach Adam.
Soll ich denn mal weitermachen, bevor hier Anarchie ist?
Ja, mach mal.
So, ich habe mir ein alkoholfreies gegönnt. Kleines Bitte. Ich lasse mich nicht bitten. Bitburger. Also muss man nicht viel zu sagen. Dann wie immer mein Nicht-Werbepartner. Gerold. Und einen Gin, den ich mir mit der Nina auf Borkum geholt habe. Das ist jetzt kein besonderer Gin, aber der ist irgendwie so ganz so ein Fresia, also so einen friesischen Gin natürlich, ne? So ein ganz klassischer. Den schenke ich mir natürlich mal wieder gemeinsam mit euch ein, wieder in mein Totti-Gedächtnisglas, was er mir geschenkt hat. Und dabei lausche ich deinen Getränken. Hast du wieder eine Kiste Tetrapack Federweißer geholt?
Nein. Also erstmal, ich brauche ja immer, ich rede ja immer so viel, deswegen es bleibt auch immer teilweise beim Sprudelwasser. Ich muss auch mal langsam wieder bei Flaschenpost bestellen. Habt ihr sowas in Zürich auch, so wo ihr dann anrufen, wo so über die App bestellen könnt, was die Flaschenpost oder so?
Ja, theoretisch, aber bei uns kommt eigentlich mittlerweile nur noch Hahnewasser auf den Tisch, wie die Schweizer sagen, also Leitungswasser.
Ahnenberger.
Nee, und dann habe ich, weil das jemand bei mir vergessen hat, eventuell trinke ich davon noch heute ein oder zwei mehr. Ich habe es noch nicht probiert. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, eigentlich Somersby oder Somersby Blackberry Flavored Sparkling Cider. Refreshingly Cidre, crisp.
Ne? Cidre.
So sieht's aus. So, den mache ich auch feierlich mit euch auf und gönn mir mal einen Schluck.
Trink mal.
Der säuft auch jede Plöre, der Jung.
Das Zeug ist so ultra süß.
Boah, ich finde das ekelhaft.
Eigentlich. Also ich hätte schlimmer erwartet. Da war der frisch gekaufte Federweißer süßer.
Ja.
Daniel.
Da krieg ich schon Coppings nur vom Zusehen.
Nee, kriege ich, wenn ich deine Frisur sehe, auch. So, und jetzt
an meinem Friseur.
Nein, du siehst gut, du siehst hervorragend aus, Daniel. Lass dir nichts Haare, anderes also, erzählen. Du hast die Haare schön.
Ich habe mir, ja, Schüler haben gestern gesagt, hi da, fresh man. Ja, vor 10 Jahren zuletzt die Haare so kurz gehabt, aber gefällt mir.
Boah, Daniel, darf ich dich mal was fragen? Wäre es möglich, könntest du das mit dem Rest deines Kollegiums mal abklären, dass ich mal einen Tag als dein Praktikant mit dir in die Schule kommen darf und dir im Unterricht lauschen darf? Kannst du das mal abklären? Bitte mach das mal. Ich zieh mir auch eine Fliege an und ich komme auch im Jackett und dann einmal nur, bitte.
Ich sag mal so, ne? Wenn du bei mir in der Schule eine Fliege trägst, dann wirst du sofort verdroschen.
Okay, dann komme ich auch von mir aus mit einer Cap. Aber klär das mal bitte ab. Das wäre der Hammer.
Kannst dich einfach in meine Klasse setzen. Aber während Corona ist schwierig, aber wenn sich die Sachen mal wieder lockern, dann kannst du dich mal hinten reinsetzen.
Sehr gut. Ja, dann glaube, dass die perfekte Überleitung reinsetzen. Dann setzen wir uns jetzt mal in Haiders Recap.
Recap. Ja, wir haben uns, als wenn es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich, mit Felix de Merticat getroffen, online verabredet. Der hat spontan während seiner Honeymoon-Zeit, Hochzeitsreise ist ja nicht, ne? Doch Hochzeitstagsreise kann man sagen.
Ja, und sie hatte Geburtstag noch irgendwie. Geburtstag und genau. Hochzeitstag.
Hat er sich quasi so ein Slot frei geschaufelt und hat uns dann beehrt. Es war echt ein epischer Podcast. Für alle, die ihn nicht gehört haben, hört ihn euch unbedingt an. Felix hat uns da wirklich nochmal so ein bisschen auf links gekrempelt, hatte echt gute Redeanteile und es war wirklich auch so, rhetorisch hat er sowas auf dem Kasten, dem klebt man wirklich an den Lippen, ne? So das erstmal nur zur Form. Und ja, wir haben uns zum einen über sein Erstlingswerk unterhalten, über Tsukuyomi, oder zumindest sein bekanntestes Werk, sagen wir mal so. Ursprünglich kommt er ja aus der Zeichnerbranche, ne, hat Mangas gezeichnet vor und dann hat das Ganze so die Verschmelzung angenommen von Manga-Zeichnung zu Brettspiel und hat es dann verwirklicht. Und es war eine sehr spannende Reise, auf die er uns mitgenommen hat. Das echt cool dargeboten. Dann hat er über sein kurz abgelaufenes Rollenspielprojekt referiert und hat dann zum Abschluss nochmal Ausblicke gegeben auf den kommenden Kickstarter EOS. Der wird es in sich haben. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich finde, das, was er sagt und das, was er macht, hat echt Hand und Fuß und er will da auch Qualität liefern, hat er gesagt. Und er könnte jetzt vom Verlagswesen her vielleicht so tun, er müsste dann so Auftragsarbeiten oder Sachen rausschießen, damit man das nötige Kleingeld dann irgendwie fürs Überleben hat. Aber ihm ist es eigentlich eher daran gelegen, dass er Qualität abliefert. Und da dauert es halt auch mal ein bisschen länger für eine Spieleentwicklung. Ja, und dadurch hatten wir dann wirklich, wirklich einen guten Gesprächsinhalt. Und ganz beiläufig kamen dann immer so ein paar weiße Kenzes. Das war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Er hat er zwischendurch uns dann immer nochmal so umgelenkt, quasi wie so ein Schaffner, und gesagt, einmal kurz hier lang bitte. Und die Fragen waren sehr knackig.
Oh ja.
Ein rundes Ding war es auf jeden Fall. War sehr, sehr schön.
Ja, und ich hoffe auch, vor allem, er hat uns ja auch eingeladen, dass wir EOS quasi auf Tabletop Simulator mit ihm mal anzocken. Da müssen wir echt einfach mal gucken, dass wir da zeitnah ein Mandatum finden. Und dann bin ich auch echt sehr gespannt drauf. Ich kenne ja noch den jetzigen Stand, kenne ich noch gar nicht. Bin ich auf jeden Fall sehr heiß drauf. Dann kommen wir zu den Kommentaren, die heute sehr kurz sind. Denn, kurze Erklärung, seid uns nicht böse, seht uns nach. Wir werden heute die Kommentarsektion mal ausfallen lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, heute ist erst der Podcast auf YouTube online gegangen, so vor einer Stunde oder zwei. Und wir haben uns halt jetzt die Woche auch genau heute eingefunden zum Aufzeichnen. Deswegen heute mal keine Kommentare. Mal gucken, vielleicht machen wir beim nächsten Mal dann ein paar, machen wir so ein Crossover, dass wir aus beiden Folgen mal so ein paar vorlesen und dann kriegen wir das schon hin. Dementsprechend können wir heute dann jetzt mit den drei Games anfangen. Und Alex, it's your turn. Dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast.
Alles klar. Die Hausaufgabe war drei Games, die ich aus irgendeinem Grund heute besprechen möchte. Und ich fange tatsächlich an mit diesem hier. Ich halte das mal in die Kamera, aber für alle, die nur zuhören, das ist Electropolis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Nee.
Das ist tatsächlich ein richtig, richtig gutes Plättchen-Legespiel, hat auch ein bisschen Card-Drafting. Der Grund, warum ich das zeige, ist, das ist von der Spiel letztes Jahr. Und ein Grund, warum wir traurig sind, dass die Spiel ausfällt, ist, dass wir die Spiel oft dazu verwenden, solche Dinge zu finden, die man normalerweise in einem Geschäft in Europa zum Beispiel auch nicht finden würde, wo man nichts davon hört. Mega geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob euch Taiwanese Board Game Design was sagt. Das ist so eine Art Meta-Publisher aus Taiwan. Eigentlich, was die machen, denen ihr Businessmodell, soweit ich das verstanden habe, ist, dass sie alle lokalen Designer, aber nicht nur Taiwan, sondern auch so asiatisch weiter ansammeln, gute Spiele, und dann versuchen, die international an den Markt, an den Mann zu bekommen, quasi. Electropolis war eins von den Messespielen von denen letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr Formosa Tea was gehört habt. Das war auch von denen. Das ging ziemlich ab. Das war am ersten Tag schon ausverkauft, glaube ich. Deswegen haben wir das auch nicht bekommen. Aber ja, deswegen wollte ich Electropolis zeigen. Superspiel, kommt bei uns leider auch wieder nicht so oft auf den Tisch, wie es sollte. Ist aber nicht auf unserem Pile of Shame, haben wir schon gespielt, tatsächlich. Genau, das ist so ein bisschen unser Ding auf der Spiel. Ich weiß, viele rennen auf der Spiel rum, kaufen sich die Top 10 schnell runter und schlendern dann. Wir haben tatsächlich, nachdem es ein, zweimal zu sehr eskaliert ist, für uns gesagt, wir kaufen nur noch Spiele, die wir gespielt haben auf der Spiel. Das macht natürlich den, erhöht den Stress, einen Tisch zu finden, und erleichtert den Druck auf den Geldbeutel ganz enorm natürlich auch. Und wir haben das die letzten zwei Jahre auch durchgezogen, fast jedes Mal. Wir hatten immer ein, zwei Ausnahmen, wo wir uns ganz sicher waren, dass uns das Spiel bestimmt gefällt, die wir auch so gekauft haben. Aber sonst haben wir tatsächlich alles auch vor Ort gespielt und dann erst gekauft oder eben nicht gekauft.
Und erzähl mal ein bisschen was, worum geht's denn? Was war es? Electricity? Was war es noch?
Electropolis. Ja, eigentlich ziemlich geil. Man baut eigentlich eine Stadt aus hauptsächlich Kraftwerken auf seinem eigenen Tableau, indem man Plättchen zieht. Je nachdem, was für ein Plättchen man zieht, verringert die Möglichkeit der Gegenspieler, bestimmte Plättchen zu ziehen. Also man muss auch ein bisschen strategisch ziehen. Nicht immer nur das, was für einen am besten ist, sondern vielleicht das Plättchen, das für dich selbst am besten ist, aber für die anderen, für dich irgendwie im Mittelfeld liegt, aber für die anderen dann denen ihre Auswahl so beschränkt, dass sie nicht so gut wie wählen können. Man kriegt im Endeffekt Punkte für gleiche Arten von Kraftwerken, die zusammenhängen und dann mehr Strom produzieren. Und jetzt gibt es einen lustigen Twist. Am Ende vom Spiel kriegt man Minuspunkte für die Umweltverschmutzung, die man verursacht hat.
Okay.
Und das passiert tatsächlich so, wenn man da nicht drauf achtet. Wir hatten einen, der hat am Ende vom Spiel führte der mit 80 Punkten. Der zweite hatte irgendwie 35. Und am Ende vom Spiel war er letzter mit minus 4, weil er überhaupt nicht darauf geachtet hat, dass es irgendwie sustainable ist, was er da baut. Und hat so viele Minuspunkte bekommen, das hat er total unterschätzt, dass er dann tatsächlich noch im Minusbereich gelandet ist bei den Siegpunkten. Genau, das ist so der Hauptreiz in dem Spiel. Also wenn man thematisch, das ist natürlich wie die meisten von diesen Spielen, so könnte auch, keine Ahnung, Autobahn bauen sein oder sowas. Mhm. Aber das ist sehr lustig. Wir haben das übrigens mal vor einem Atomkraftwerk fotografiert. In unserem
Instagram-Kanal. Geil.
Genau. Soll ich gleich weitermachen?
Ja, sehr.
Ja, voll in die Vollen.
Castles of Tuscany kam heute an. Kann ich noch nicht viel darüber sagen, außer dass wir beide Burgen von Burgund mega gut finden. Nicht besaßen Burgen von Burgund. Ich sage besaßen, weil da gibt es gleich noch eine witzige Story dazu. Kam heute in der Früh an. Bisher ist nur die Schutzfolie entfernt worden. Ich habe es noch nicht mal aufgemacht, die Schachtel. Mal schauen, was da drin ist. Aber das ist auf jeden Fall das Spiel, was bei uns als nächstes gespielt wird. Und ich werde tatsächlich ein paar Leute fragen, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch beiden auch Bock, ob man nächstes Jahr im Frühling sich mal in der Toskana treffen sollte. Auf eine Runde Castles of Tuscany.
Also wenn alles glatt geht, nächstes Jahr im Frühling geht bei mir in der Uni nicht mehr so viel. Da bin ich ein bisschen flexibler.
Toskana.
Witzige Story ist, wir hatten das angefragt beim Verlag, bei Ravensburger. Kam dann zwei Tage später, in der Schachtel war aber Castles of Burgundy, also Burgen von Burgund.
Okay.
Da haben sie eine kleine Zahl verwechselt bei der Aufgabe der Bestellung, was dazu geführt hat, dass eben das falsche Spiel bei uns ankam. Ich habe dann ganz nett gesagt, das ist voll lieb, wir finden Burgen von Burgund auch voll geil. Aber wir hatten eigentlich Burgen von der Toskana angefragt. Dann meinte ich so, ja, kein Problem, wir schicken euch das auch noch. Und dann habe ich noch so zwischen den Zeilen angefragt, können wir das andere dann auch noch behalten? Dann? Und so, ja klar, jetzt ist es ja schon bei euch, behaltet es einfach. Ach, krass, und so sind wir, dadurch, dass wir ein Spiel bestellt haben, an zwei Spiele gekommen, von denen wir wissen, dass wir eins davon zumindest echt gut finden.
Er ist ja auch eins von Daniels Evergreens. Aber ich bin stolz auf dich, Daniel. Gefühlt ist jetzt über 10 Folgen her, dass du das letzte Mal über Troyes und Burgen von Burgund gesprochen hast.
Darfst du wieder. Gott.
Aber es ist ja auch, also es sind ja auch wirklich gute Spiele. Kann man ruhig auch nicht oft genug erwähnen. Ne?
Ja, es ist toll.
Yeah.
Gut. Spiel Nummer 3 kann ich nicht zeigen, aber ist ja egal, ist ja ein Podcast, weil das gerade die Kamera hält. Und das ist Insel der Katzen.
Isle of Cats.
Wollte ich aus zwei Gründen erwähnen. Zum einen, weil es mich sehr stark teilweise, also von der Legemechanik, an My City erinnert hat. Und da haben wir einen Bezug zu dir zumindest schon mal hergestellt. Ist aber tatsächlich von der Insgesamtmechanik schon sehr unterschiedlich. Es ist hauptsächlich ein Card-Drafting am Anfang, dann das Kaufen. Man muss die Teile, die man legen darf, quasi erwerben über Fisch, weil es sind ja Katzen, die lassen sich quasi durch Fisch dann bestechen. Auch habe ich eigentlich hauptsächlich deswegen ausgewählt, weil das erste Spiel ist, das wir jemals gespielt haben, das quasi ein Rundreiseexemplar ist. Also das ist nicht unseres. Das haben wir hier geschickt bekommen, um es auszuprobieren. Und das war davor schon in anderen Händen. Ich glaube, das war davor schon bei Get On Board zum Beispiel. Und wir werden das dann auch weiterschicken, sobald wir uns eine Meinung gebildet haben, was natürlich so ein, zwei Jahre schon dauern wird.
Ja, ich hatte das mal mit von
witzig, ja.
Von Detective Stories habe ich das auch mal gekriegt damals. Da ist auch so einmal das Paket rumgeschickt worden durch zu irgendwie ein paar Leuten. Das finde ich mal ganz spannend eigentlich, dass man so halt mal die Dachen. Vor allem, alle haben halt irgendwie in der Schachtel auch so signiert gehabt, wann sie das Spiel hatten und sowas. Das war ganz cool eigentlich.
Das hätte mich jetzt mal interessiert, ne? Das hätte mich jetzt mal interessiert, ob man zumindest irgendwie eine Widmung oder irgendwie ein Zettelchen reinpackt, so, ich hatte das jetzt, viel Spaß damit oder so, oder gar nichts.
Also bei unserem Exemplar war es so.
Aber wir haben zumindest beschlossen, unsere Punktezettel drin zu lassen. Also die sind auch noch drin und die werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, so, das macht ja das irgendwie den Charme aus, wenn man es weiterschickt, dann ist doch irgendwie Neugierde da, wer hatte das vor und was war damit vor, ne?
Irgendwie. Ja. Übrigens, weil Skellig zuhört, die Katze war schon kaputt.
Ja, genau, Skellig. Die sind auch super, hier der Uwe und der Thomas, die mag ich auch
ganz gerne. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Ich bin der Uwe. Ja, mit da kann so viel sei schon mal gesagt, der Uwe Bursig wird uns demnächst hier auch im Podcast beehren. Das ist schon, da ist die Tinte schon trocken unterm Vertrag. Da freuen wir auch drauf. Ja, schon klar gemacht. Freue mich.
Apropos klar gemacht, ne? Hier will ich mal so einen kleinen Sidekick zur Boardgame Engine machen. Heute Morgen der Sattler direkt mal im In-Talk mit mir, wo ihr alle noch geschlafen habt. Die Familienväter, die auf dem Weg zur Arbeit waren, waren natürlich schon wach. Die haben das Unmögliche möglich gemacht mit ihrem Kanal. Die haben nämlich den One and Only Pfister für sich gewinnen können. Und der Dominik war wohl selber nicht mit im Talk dabei, nur der Michael von der Boardgame Engine. Soll wohl irgendwie eine Stunde länger haben, das Ganze. Pfister erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen und sogar über die Projekte, die so in den ein, zwei Jahren kommen werden. Von da, ich freue mich, wenn es hochgeladen wird. Der Dominik wusste es noch nicht genau. Könnt ihr gespannt drauf sein. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Lasst den Daumen da und uns zwei.
Ich hab's ja aufgegeben. Der Dan und ich, wir haben ja auch versucht, den Herrn Alexander Pfister für unseren Podcast zu gewinnen. Aber er wollte jetzt nicht. Wir sind ihm nicht.
Ach, weiß ich nicht, aber der ist ja ein bisschen busy. Die haben es jetzt irgendwie geschafft. Aber das vielleicht nochmal so ein interessanter Zuschauertipp bei YouTube, dann vielleicht nochmal so, man soll sich ja gegenseitig ein bisschen unterstützen, vielleicht, so ist ja schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich freue mich drauf.
Als wäre ich dabei gewesen.
Ich freue mich drauf. Ja, Daniel, dann erstmal Alex, Dankeschön. Daniel, dann kannst du deine 37 Spiele heute mal wieder vorstellen.
Ja, ich versuche mich relativ kurz zu halten, aber ich habe natürlich die Woche wieder wildst recherchiert und ich habe es endlich hinbekommen und das war nämlich mindestens genauso schwierig wie mit Alexander Pfister in Kontakt zu treten. Und zwar habe ich es jetzt endlich geschafft, mich per E-Mail mit Simone Luciani auszutauschen. Super netter Kerl, super akribischer Typ, wer ihn kennt, der weiß, der steht für Qualität, der Mann, nicht zuletzt für sein... Ja, ich finde Meisterwerk Barrage oder Wasserkraft zu Deutsch, sehr romantisch. Arbeitet an neuen Projekten aktuell und ich bin darauf aufmerksam geworden durchs Cover. Keine Frage, das triggert ja dann immer. Golem heißt das neue Ding, soll auch noch im letzten Quartal des Jahres erscheinen. Habt ihr schon was von gehört?
Ja, du hast davon schon mal was erzählt, irgendwann, irgendwo.
Okay, das Cover sieht so ein bisschen düster aus, schwarzes Cover mit so einem, tatsächlich mit so einer Silhouette so eines Golems, so eine Lehmgestalt. Das Spiel befindet sich irgendwie so in so einem Setting von Prag um 1600 und das fand Simone dann irgendwie super spannend und eins seiner Lieblingsthemen, irgendwie so hat er mir per E-Mail geschrieben, ist ganz normales 2-4-Personen-Spiel, Kennerniveau. Und ich setze viel auf dieses Spiel. Das hat so diese Murmelmechanik, die zum Beispiel bei Meister der Renaissance. Nee, bei Meister der Renaissance. Das heißt, du haust die Murmeln irgendwie so in eine bestimmte, liegen in so einem 3x3 Raster und die Murmeln fallen dann so rein in dieses Raster. Und eine fällt dann immer wieder raus aus diesem Raster. Das heißt, du hast immer eine über und die erzeugt dann irgendwie deine Mechanik. Er sagt, mechanisch ist es so ein bisschen angelehnt an wie heißt denn das hier? Grand Austrian Hotel? Grand Austria Hotel? Das kennt ihr, ne?
Ja.
Ja, das ist ja so ein DLP-Titel, der da so out of print ist, der da wie Sau dann immer da irgendwie rausgehauen wird. Da gibt es wohl sechs Möglichkeiten einer Aktion und in dem Spiel sind es dann dementsprechend 5. Und deswegen hat er diese Murmelmechanik gewählt, die er ganz geil findet. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Und du hast halt so, du züchtest irgendwie deinen Golem, willst den stark machen, der versucht die Stadt zu beschützen. Und wenn der zu stark wird, dann wird er gefährlich und dann musst du den quasi killen. Und dann züchtest du wieder einen neuen Golem. Und also ist quasi so, du baust dir deinen Worker, aber der darf dir nicht zu stark werden, sonst wird er nämlich gefährlich. Und es hörte sich auf jeden Fall super spannend an. Halte ich auf jeden Fall ein Auge drauf. Dann habe ich Prager Kaput. Boah, wie heißt es noch? Prager Kaput. Guck mal, ich habe meinen schlauen Zettel oben in der Tasche gelassen, ja.
Daniel ist aber nicht gut recherchiert, ne?
Wie heißt denn das jetzt noch hier? Das neue Sushi von Vladimir Sushi, der Sushi, der das Underwater Cities gemacht hat. Der bringt auf jeden Fall auch ein neues Spiel raus. Der hat mir die Spielregeln zugesendet schon mal vorab. Die sind noch nicht bei BoardGameGeek oben. Und das sieht richtig geil aus. Das ist auch so ein Worker-Placement-Spiel. Und das ist so ein Rondell-Mechanismus, wo so Doppelhex-Plättchen drin sind. Und du kannst die wählen. Auf der einen Seite hast du so einen Malus. Auf der einen Seite hast du so einen Bonus, wenn du so ein Plättchen nimmst. Also musst du abwägen, was du nimmst. Und dann darfst du dir eine Aktion auf diesem Doppelplättchen auswählen. Und lustigerweise ist das natürlich, spielt das auch wieder in Prag. Ist recht bunt gestaltet. Artwork könnte man sagen, ist so ein bisschen ähnlich wie Troyes, sowas in der Richtung, ne? So mittelalterliche Zeichnungen. Jetzt haben wir wieder Troyes genannt. Und ja, wird auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall super spannend aus mit so einem Mechanismus. Ich gucke jetzt da rein, wie das heißt, ey, sonst flippe ich gleich aus hier, wenn der Potti sich hier wieder lustig macht über mich hier.
Also ich mache mich nie lustig über dich, ist noch nie passiert.
In zwei Sekunden habe ich das hier nämlich recherchiert, weil ich da nämlich Prager Caput Regni, sorry, so heißt es nämlich. Und ja, da achte ich oder da halte ich auch Ausschau drauf. Das soll auch jetzt noch so im Oktober irgendwann oder so kommen. Und mal sehen. So, das sind die beiden Dinge, die ich hier im Podcast mal so als Neuheiten anpreisen wollte, die noch nicht viel so Aufmerksamkeit haben, weil da wahrscheinlich noch nicht so viel da ist. Guck mal, der Potti, der guckt schon wieder so gelangweilt. Dann habe ich angelehnt an unseren Podcast natürlich vor zwei Tagen Tsukuyomi auf den Tisch gebracht mit allem Zip und Zap, was wir so hatten. Und es war wieder echt richtig geil. Dem Dominik und mir hat es so geil gefallen. Der Friede, der hatte echt fast eingeschlafene Füße. Könnte aber auch vielleicht dran liegen, dass da keine verspielten Naga irgendwie in dem Spiel waren, sondern eher ein knallhartes Setting irgendwie die Voraussetzung war. Und da kommen wir jetzt gleich auch zu dem Hauptmerkmal, warum ich sage, das könnte auf jeden Fall so der Aufhänger für die Folge heute sein, nämlich Regeln. Wie lerne ich die, wie bringe ich die an Mann und wie gehe ich mit Leuten um, die bei den Regeln eher semi-aufmerksam sind. Pass auf, hast du mal Tsukuyomi gespielt, Alex?
Nein.
Kaufst dir. Auf jeden Fall Tsukuyomi, ich erkläre die Spielkarten. Zu Beginn kriegt jeder 6 Karten ausgeteilt. Die Rückseite der Karte ist nicht einfach bebildert, sondern die Rückseite der Karte hat ja 4 Aktionsmöglichkeiten. Das sind so Standardaktionen und da steht oben drauf, 2 dieser Aktionen, also 2 verschiedene darfst du auswählen. Das ist für alle gleich. So quasi, wenn du die Karten hast, du draftest die danach, die Seite sieht jeder. Dann haben die Karten auf der anderen Seite ganz viele vielfältige Möglichkeiten, sind alle einzigartig. Ich erkläre die Karte wirklich, das nennt sich weiße Phase, diese Rückseite, und dann gibt es auf der anderen Seite halt ein paar andere Phasen.
Blau, grün und rot.
Blau, grün und rot, genau, ja. Produktionsphase und die rote ist die Kampfphase. Alles erklärt, detailliert, Friede wieder im Tinder-Modus. Dann wählen wir die erste Karte aus. Dominik und sie sind fertig, sagen, ey Friede, wähl mal eine Karte aus. Guckt er so, der so. Also wenn ich ehrlich bin, ey, die Karten, also dass auf jeder Karte ist die gleiche Aktion drauf. Ich so, Friede, ich habe dir gerade die Karte erklärt. Ja, du hast gesagt, dass man da voll die verschiedenen Sachen machen kann, aber da sind doch alle Aktionen gleich auf jeder Karte, oder irre ich mich? Ich so, dreh mal die Karten um. Ach so. Und 3/4 Stunde Regelerklärung für die Katz, so ungefähr. Das mal so, by the way. Und dann halte ich mich noch ganz kurz. Dann war gestern bei Buzzmean ein kleiner Roll-and-Write-Tag. Und zwar haben wir Roma et Alea vom Schwerkraft Verlag gespielt. Der Kickstarter hieß ja Rome and Roll mit der schönen Alliteration. Zu dritt. Und es hat richtig Bock gemacht. Wir stehen total auf Roll-and-Write. Und wir hatten echt super viel Spaß. Am Ende war es super knapp. Ich habe mit einem Punkt verloren. Jasmin war, glaube ich, auch irgendwie 2-3 Punkte nur dahinter. Und man konnte zwischendurch gar nicht absehen, wer jetzt vorne ist. Also es ist wirklich rewarding, das Spiel. Du kriegst für alles Mögliche kriegst du Punkte und kannst dir echt eine gute Taktik überlegen. Musst halt Rom wieder aufbauen, kannst Kolonien errichten, kannst Straßen reparieren, kannst Soldaten, kannst Gebäude bauen. Ist ein echt cooles und wirklich komplexes Roll and Write. Und als Absacker haben wir dann Railroad Inc. gespielt, wo ich den Kickstarter nochmal all in durchgeballert habe. Und das, ich finde das richtig geil. Das macht mir richtig, richtig viel Spaß, auch wenn einige sagen, oh, Roll It Right und voll öde. Und wir hatten gestern auch so einen Spaß. Wir haben mit dieser Kometenerweiterung gespielt bei Railroad Inc. Und der fliegt dann so durch die Gegend und zerstört dann wieder so Strecken, wo der dann irgendwie aufkommt. Und ja, ich freue mich super auf den Kickstarter. Da sind nämlich auch so ganz viele Erweiterungswürfel bei und super viele Möglichkeiten. Aber man muss halt tatsächlich dann einfach auch Roll and Ride mögen. Ansonsten ist das auch nix. Ist halt wirklich was für die Katz. Aber es hat mir gestern schon wieder so viel Spaß gemacht. Mögt ihr Roll and Rides?
Also ich bin großer Roll and Ride Fan und ich hasse Railroad Inc.
Echt? Warum?
Tatsächlich, ich habe es aber auch wirklich nur einmal gespielt und ihm dann auch keine Chance mehr gegeben. Ja, das war eins der Spiele, das wir damals, als es neu war, in Essen gespielt haben und nicht gekauft haben, weil wir es Probe gespielt haben davor. Ich hatte einfach das Gefühl, das ganze Spiel lang, dass keiner von uns eine Wahl hat. Ich hatte das ganze Spiel lang das Gefühl, ich hatte, also die Wahl war, ob ich jetzt ein bisschen weiter links auf dem Weg gehe oder ein bisschen weiter rechts auf dem Weg gehe, aber ich bin immer den gleichen Weg gegangen quasi. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich viel manipulieren konnte, dass ich viel machen konnte, um zu gewinnen. Auch diese extra Teilstücke, die man dann oben hat, die man so als Joker verwenden kann, fand ich, haben da auch nicht so wirklich viel geholfen. Kann sein, dass es einfach eine ungünstige Runde war, aber mein Ersteindruck war einfach so schlecht, dass ich es nicht gekauft habe. Und immer, wenn mich jemand fragt, hey, wollen wir Railroad Inc. spielen, sagen wir nein. Von daher hat es auch nie eine zweite Chance bekommen.
Also jetzt die Erweiterung, die rote, war wirklich so, dass ein bisschen destruktiv ist, weil die halt Strecken zerstört. Da ist ja noch eine zweite Erweiterung drin und ich habe die blaue Version jetzt erstmal hier. Und der Kickstarter, der hat es richtig geil gemacht eigentlich. Die haben so Challenges jeden Tag gemacht, wer halt so mehr Punkte macht und Strecken und sowas. Und die haben jetzt tatsächlich in dem neuen Kickstarter, vielleicht ist das auch was, was andere moniert haben, weil die haben jetzt so Challenges und so Zielbedingungen, so einzelne Karten nochmal mit reingebracht. Das heißt, die haben das auf jeden Fall für die neuen Spiele modifiziert. Und ja, vielleicht dann nochmal für den einen oder anderen, der die Meinung mit dir teilt und sagt, das war irgendwie kacke, nochmal eine Möglichkeit da reinzugucken. Ich, wie gesagt, ich fand's richtig geil und find's auch richtig geil, aber ich kann auch nachvollziehen, dass du sagst, ja, nee.
Material okay. Ist super.
Ja, das ist, das macht voll Bock. Also mir hat es echt richtig Bock gemacht wieder.
Ja, das ist, wir haben ungefähr 50 Roll and Rides hier und dann,
weiß ich nicht. Was ist dein Lieblings-Roll and Ride?
Aktuell? Ja gut, Welcome to ist jetzt kein klassisches Roll and Ride in dem Sinn.
Habe ich auch. Das
ist ja so ein Flip and Ride, aber Welcome to finde ich ziemlich geil. Und wir haben immer noch nicht die Zombie-Erweiterung gespielt, obwohl wir sie hier schon seit Monaten rumliegen haben. Da hatte ich auch richtig Bock drauf mal. Und tatsächlich sonst, wir haben jetzt extrem viel nochmal so gut gespielt. Das ist zwar extrem simpel, aber das ist einfach eins, das hat bei uns immer mega gut funktioniert. Also nochmal so gut ist die zweite.
Der Nachfolger von nochmal.
Genau.
Ach, witzig, ja. Ja, Potti, bist du auch ein Roll and Ride Fan?
Ich find Roll and Rides ganz cool, ja.
Railroad Inc. auch? Hast du schon mal gespielt?
Nee, hab ich noch nicht gespielt. Aber ich wollte es mir mal angucken. Aber ich bin tatsächlich so ein Flip-and-Ride-Fan. Also ich mag auch zum Beispiel der Kartograf, mag ich auch richtig gerne.
Kartograf finde ich auch super, kommt aber auch nicht bei jedem gut an, ne? Aber naja. Da muss man auch sagen, wieder, so dann kommt es immer drauf an, hatten wir ja schon diverse Male, wie ist die Erwartungshaltung?
Naja.
Boah, ich will da irgendwie ein geiles Spiel mit Miniaturen und so haben. Ja, dann bist du natürlich beim Roll and Ride.
Ich finde, es kommt gerade, also bei so Roll and Ride hast du immer noch so, sag ich mal, einen gewissen Action-Faktor durch das Würfeln oder sowas, ne? Bei so einem Flip and Ride ist halt, die Karte wird umgedreht und das ist dann alles mal so ein bisschen meditativ, ne? Deswegen kann ich mir auch vorstellen, warum Leute zum Beispiel bei Kartograf gesagt haben, so, ja, passiert nicht so viel und so, ne? Also es ist ein bisschen meditativer, aber ich finde es ein super Spiel. Also das Coole an solchen Games ist halt, du kannst es auch mit 37 Leuten spielen, so jeder kriegt da einen Zettel hin und das geht. Und es ist halt in 3 Minuten erklärt, ne?
Es will das ja auch gar nicht.
Naja.
Ich meine, es gibt jetzt so eine Mini-Erweiterung bei Pegasus auf der Seite sogar. Da kommen noch mal so diese, ja, wie nennen die sich denn da? Diese
Dekrete.
Diese lilanen Karten.
Ach so, Monster. Diese, die Monsterkarten. Diese
Monster kommen dann da rein. Das heißt, das ist, glaube ich, so eine ganz Mini-Erweiterung, wo nur so 4 so Monsterkarten mit drin sind. Das heißt, da hätte man jetzt zum Beispiel noch mal so ein bisschen so diesen Destruktivcharakter dann für Kartograf. Aber ansonsten, das ist ein sauberes Spiel. Du kannst manchmal überlegen, nehme ich jetzt das eine Terrain, das andere. Es gibt so Phasen, Jahreszeiten, wo es dann Punkte dann für gibt. Also du planst ja schon irgendwie ein bisschen was. Also für mich ein ganz
feines,
sauberes Spiel. So, ne?
Ich mag es auch richtig gerne, ja.
Ich finde es auch richtig gut. Habt ihr es mal auf Tabletopia gespielt?
Mhm. Nee.
Da zeichnet man natürlich logischerweise nicht, sondern man kriegt so kleine Steinchen, wie bei Azul quasi, die man dann auf die Felder legt, die man belegt hat. Und als ich es das erste Mal dort gespielt habe, dachte ich mir, wieso ist es kein Spiel mit Steinen, wo man Steine auf die Felder legt, statt zu malen? Das kommt echt gut.
Ja, stimmt, wäre auch ganz witzig. Geil. Ja, dann, Daniel, bist du fertig oder hast du noch ein paar auf Lager?
Nee, aber guck mal, ich habe jetzt wirklich mich kurz gehalten und die Neuheiten, wenn ich mich extra für uns darum kümmere, so ein bisschen Neuheiten gestöber, dann ist doch klar, dann will das doch benannt werden.
Ja, natürlich. Ja, dann komme ich immer zu meinen Games. Das erste, was ich gerne nennen möchte, ist Kyklades. Kyklades ist ein Area-Control-Spiel, also auch schon ein bisschen älter, das Game, ich glaube 2016, 2015, erschien bei Matago und ich find's mega. Ich find's richtig mega. Genau, Bruno Cathala ist ja einer der Autoren. Und es ist, also ich hab's vor relativ langer Zeit mal, das letzte Mal gezockt gehabt bei meinem Kumpel und guten Freund aus Hannover, dem Hansemann. Grüße gehen raus. Und das war das erste Spiel, was wir uns damals kennengelernt haben. Ich bin vorbeigelatscht und dann haben wir da Kyklades auf den Tisch gehauen. Und ich finde, ich habe es mit Michael gespielt. Der Michael ist ja auch aus unserer WhatsApp-Gruppe und Michael ist mal relativ schnell sehr kritisch. Und selbst Michael hat am Ende gesagt, ein komplett rundes Spiel und er ärgert sich. Er hat sich das damals mal gekauft, weil er die Figuren daraus haben wollte und hat den Rest auf dem Flohmarkt quasi einfach wieder verkauft. Jetzt hat er sich im Endeffekt in den Arsch gebissen. Ich finde einfach diese Mechanik, dieses, es ist kein Hidden Bidding, aber du bietest natürlich auf die Gunst der Götter. Derjenige, der dann am meisten bietet, darf die Aktion ausführen. Es ist ganz cool gemacht, dass du dich halt dann auf einen anderen Gott setzen musst, wenn du überboten wirst. Und dann muss auch geguckt werden, welche Aktion ist gerade oben. Das heißt, wer darf dann als erster eine Aktion ausführen? Du kannst dir so hart in die Parade fahren. Und dieses Spiel ist auf Mangel ausgelegt. Das heißt, früher oder später musst du expandieren. Du musst quasi andere Leute attackieren. Ansonsten hast du da echt einen ganz, ganz schweren Stand. Material ist super, Artwork ist super, Design ist super. Wir haben ohne Erweiterung gespielt. Ich habe noch die Titanen-Erweiterung, die das Spiel noch mal ein bisschen flotter macht, glaube ich, weil normalerweise kannst du dich nur bewegen, wenn du die Aktion von Ares ausführst und durch die Titanen-Erweiterung kannst du durch Gold die Titanen mit deinen Truppen einfach dann bewegen. Und es gibt auch weniger Inseln, du hast mehr so Territorien und du startest schon mit so ein paar Gebäuden. Richtig, du hast genug Möglichkeiten, genug verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Strategien zu fahren. Du musst nicht unbedingt die größte Armee haben, um irgendwie gewinnen zu können. Und es war eine richtig, richtig, richtig coole Partie. Wir haben zu dritt gespielt. Auch da, wie das zusammengesetzt ist, je nachdem, du hast zwei Teile fürs Board und je nachdem, in welcher Konstellation du sie zusammenbaust, hast du von 2 bis 5 Spielern die Möglichkeit, die Götter wechseln. Also wirklich muss ich wieder mal sagen, Kyklades ist meiner Meinung nach vollkommen zu Recht ein absolut richtig, richtig gutes Area-Control-Spiel. Wird ja im gleichen Atemzug mit Kemet immer genannt. Da gibt's ja auch so ein Crossover-Kit, dass man quasi Kyklades mit Kemet irgendwie kombinieren kann oder dass du zumindest Sachen aus Kyklades auch bei Kemet verwenden kannst und umgekehrt. Gibt's so eine Crossover-Expansion. Also kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe es auf Insta und Facebook auch gepostet und ja, find's richtig, richtig geil. Dann das zweite Spiel. Man muss ja nicht immer nur die dicksten Klopper auf dem Tisch haben. Und zwar zuletzt mal wieder Adventure Games von Cosmos gezockt. Und ich habe das Verlies und die Vulkaninsel gezockt. Und ich war ja von der Monochrome AG, war ich recht angetan, muss ich sagen. Fand ich, war ein super Setting. Ich spiele die Games halt so, dass ich dann die richtige Mucke anmache. Ich habe die Erklär-App, dass mir das alles vorgelesen wird und dann kommt schon auch ganz gut Stimmung auf. Und jetzt habe ich in relativ kurzer Zeit das Verlies und die Vulkaninsel gespielt und die Spiele hätten nicht unterschiedlicher sein können, denn ich fand das Verlies, also ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, das Verlies hat richtig Bock gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass das Verlies so relativ straightforward voranschreitet. Es passieren irgendwelche Dinge. Du ziehst an einem Schalter und dir fällt eine Kugel auf den Kopf und all so ein Klimbim. Also da war was los. Und die Vulkaninsel, ich weiß nicht, wir sind jetzt, wir haben jetzt die ersten 2 Kapitel gespielt und irgendwie kommt das nicht so richtig in Fahrt, das Game irgendwie. Ich weiß nicht. Wir haben das Gefühl, dass da auch, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, dass da dieser eine Handlungsstrang gefühlt, also zumindest erschließt mir momentan noch nicht, inwieweit sich das mit der Story irgendwie verknüpft. ich kann noch nicht genau rausfiltern, was so das Hauptstory-Element ist. Irgendwie sind da so viele Dinge, auf die man achten muss. Und ich weiß nicht, also ich fand das Verlies und Monochroma G fand ich richtig gut. Und die Vulkaninsel kommt für mich ganz langsam nur in Fahrt. Ja, weiß ich nicht. Alex, hast du die auch schon gegelt, Spiel die Games?
Noch nie gespielt, voll Interesse dran. Aber sag mal, das klang gerade so, als würden die aufeinander aufbauen oder meintest du innerhalb von einem Spiel gebaut?
Innerhalb von einem Game.
Okay, okay.
Also du hast es.
Hätte ich doch geil gefunden, wenn die aufeinander
aufbauen. Ja, das wäre richtig gut, ne? Das wäre richtig geil, so wie bei Time Stories oder so. Aber nein, es ist im Prinzip, hast du immer ein abgeschlossenes Storyboard und nur die sind halt in verschiedene Kapitel gegliedert, ne? Du kannst dann abspeichern und so, dann gibt's so einen kleinen Speichermechanismus, wie du quasi dann das Spiel wieder beiseite legen kannst, beim nächsten Mal weiterzocken kannst. Du kannst aber auch an einem durchzocken. Ne? Also so ein Kapitel immer zwischen, ich sag jetzt mal, 45 und 90 Minuten ein so ein Kapitel. Obwohl jetzt gesagt wurde, Kapitel 3 von der Vulkaninsel ist auf 150 Minuten ausgelegt. Vorher habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Aber naja, wie gesagt, deswegen, ich fand, ich werde es.
150.
Ja, 150.
Heftig.
Ja, also ich werde auch beide Games zu Ende zocken. Also bei dem Verlies sind wir jetzt im letzten Kapitel und bei der Vulkaninsel Kapitel 3 von 4. Ich finde die Idee dahinter total super. Ich finde das Ganze super gelöst. Kleine Schachtel, kostet nicht viel. Das, was ich bei der Vulkaninsel so wieder ganz cool finde, im Prinzip ist es auch bei der Monochroma G und so, du spielst es einmal durch und dann hast du eigentlich alles gesehen, also fast alles, ne? So ein bisschen paar Kleinigkeiten vielleicht nicht, vielleicht hast du einen Gegenstand nicht gefunden oder so. Und bei der Vulkaninsel hatte ich so, die hat verschiedene Enden. Das heißt, du musst es eigentlich sogar zwei oder vielleicht dreimal gespielt haben, um die gesamte Story und alle Enden irgendwie wenigstens mal gesehen zu haben. Ne? Das finde ich wieder ganz spannend.
Sind das so zu zweit spielst du das wahrscheinlich, ne?
Ein bis vier Spieler. Und ja, du kannst es auch mit vier Leuten super spielen, weil die Downtime geht im Prinzip gegen null, denn wenn du dran bist, kannst du dich, wenn du möchtest, dich irgendwo hinbewegen und dann löst du eine Aktion aus. Mhm. Und die Aktion ist einfach, du erkundest den Ort oder du kombinierst eine Karte mit dem Ort oder du kombinierst zwei Karten miteinander. Das war's. Also du kannst auch super mit vier Leuten zocken. Es ist ja auch kooperativ. Und wir haben es zu dritt gespielt und du warst gefühlt teilweise 40 Sekunden, nachdem dein Zug war, warst du wieder dran. Also das geht schon ganz gut. Und ist auch machbar. Also finde ich, ist absolut in Ordnung. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht geht oder doof ist oder so.
Wie unterscheidet, ich hatte auch schon mal Ausschau gehalten, wie unterscheidet sich das denn von diesen normalen Kosmos, diesen Escape-Spielen?
Exit. Ja. Du hast ja bei den Exit-Games ist es ja im Prinzip, das sind ja im Prinzip Kartenspiele, ne? Du hast dann so eine Karten genau. Und die einzelnen Karten sind die einzelnen Rätsel. Obwohl auch manchmal
Witz. Langweilig.
Ja, da waren aber so ein paar, es kommt drauf an, welches Game du zockst. Ich finde nicht auch nicht alle gut, aber ein paar hatten witzige Movements mit drin. Also es gab dann so einen, dann musst du plötzlich in die Schachtel gucken und so. Das war schon ganz cool gelöst. Aber das sind halt Kartenspiele. Und bei den Adventure-Games durchlebst du mehr so eine Story. Ne? Du hast halt wirklich dann so kleine Boards, die sich aufbauen. Du hast so eine riesen Map, die sich aufbaut, auf der du so rumläufst und sowas. Dann findest du Gegenstände, da sind Rätsel drin, du musst irgendwelche Sachen kombinieren. Ja, so ein Klimbim halt. Ne? Und immer noch so ein, zwei unterschiedliche Mechaniken, was so den Trigger angeht. Im Verlies zum Beispiel hast du Lebenspunkte. Im ersten Kapitel von der Vulkaninsel zieht so ein Sturm auf. Das heißt, je länger du brauchst, dann kommt immer so ein Sturm. Da ist so ein Zeitelement mit drin. Und bei der Monochrom AG hast du tatsächlich eine Uhr. Also eine Uhr, das sind auch Karten, die so voranschreiten und da ist halt je nachdem, wenn diese Uhr ein gewisses Level erreicht, dann passiert irgendwas, dann steht da, wenn Level 6 erreicht, dann zieh Karte so und so zum Beispiel, ne? Genau, das sind so die gravierenden Unterschiede. Also ich würde sagen, die Story steht im Vordergrund, also auch beim Verlies, du kannst auch nicht auf null Lebenspunkte runterkommen und sterben, aber am Ende gibt's noch so eine Punktewertung quasi und dann hast du halt ganz schlecht einfach nur abgeschnitten. Aber du kannst jetzt nicht sterben oder sowas. Das geht nicht. Ja, auf jeden Fall fand ich.
Ich habe öfter den Vergleich gehört, dass es wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure sich so ein bisschen anfühlt. Würdest du das auch sagen, oder?
Ja, doch. Also es ist halt wirklich so, ne, wie gesagt, du suchst halt einfach, im Prinzip suchst du die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände und guckst, welche Gegenstände kann ich womit irgendwie kombinieren und dann geht's weiter. So. Und also hörst dir halt die ganze Zeit eine Story an.
die einzigen Adventures, die mich da so dahingehend irgendwie so ein bisschen so gefesselt haben, wenn man nicht abgeneigt ist, so ein bisschen Englisch zu machen. Und das habe ich immer dann den Konsens vermacht, nachdem ich das zu Ende gespielt habe, war Choose Your Own Adventure. Das ist ja auch so Point-and-Click-Adventure und du entdeckst so ein bisschen und die Story ist super lustig, auch so ein bisschen abgefahren. Da ist ja jetzt dieser zweite Titel rausgekommen. Das ist auch so echt witzig gemacht irgendwie. Da kriegst du irgendwie so ein insane Level auf, so steigst du auf, dann hast du irgendwie anderen, wenn du sowas aufdeckst, hast du dann so einen anderen Reward, also so eine andere Belohnung, die du dann kriegst. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, das war lustig und das hat mich irgendwie so gebannt. Aber ansonsten kann ich bei diesen Spielen irgendwie, da hält mich nichts.
Wir können aber Folgendes machen. Detective ist ja nochmal.
Zum Beispiel, ne? Auch diese Crime Story, das hat mich auch, am Anfang fand ich es gut und hat mich dann irgendwie so, irgendwie nicht mehr so heiß gemacht auf das Spiel.
Ja, doch, Detective ist so, die Story dahinter ist schon gut gemacht, ne? Aber wir können ja mal Folgendes machen, wenn ich mit dem Verlies durch bin, dann gebe ich dir das mal. Also du kannst auch super, eigentlich ist es ein richtig cooles Familienspiel. Also muss man wirklich sagen, vor allem die Spiele kosten 12, 13 Euro und du hast 3, 4 Spieleabende, da hast du auf jeden Fall Spaß daran und erlebst eine coole Geschichte. Kann ich auch, also ich finde es gut. Also da kommen jetzt auch 2 neue raus bei Cosmos, irgendwie Hotel Abando oder keine Ahnung und noch irgendwas. Also die bringen jetzt wieder 2 weitere davon raus. Also es läuft auf jeden Fall. Und das dritte Spiel, das ist so Next Upcoming Game, kommt morgen auf den Tisch. Hab's vorhin, bevor quasi jetzt aufgenommen wurde, schon mal reingeschmissen. Und zwar Churchill von GMT Games. Bin ich richtig heiß drauf. Yassi hat's mir ja zu meiner gewonnenen Wette quasi geschenkt. Und es ist halt ja schon ein Wargame, aber halt kein klassisches Kursim, wie man sich das jetzt so vorstellt, sondern das Board ist zweigeteilt und von der Story her, ich meine, wie es bei GMT halt ist, historisch alles total super recherchiert, es ist ein 3-Parteien-Spiel, sind ja sowieso eher rar gesät, solche Spiele, ne, und weil es eine spezielle Spielerzahl ist. Einer übernimmt halt die Sowjetunion, einer übernimmt die Briten und einer übernimmt die USA, also sprich Churchill, Stalin und Roosevelt. Und richtig cool gemacht. Also du hast halt auf der, du spielst halt so gewisse Agendas quasi durch, die sich auf bestimmte Zeitpunkte im Zweiten Weltkrieg beziehen. Und dann müssen halt die einzelnen Parteien quasi in so einer Konferenz oder in einzelnen Konferenzen dann quasi in so einer Art Tau ziehen halt den Outcome quasi erspielen, indem du halt Charaktere spielst, die halt politischen Einfluss damals hatten, die bringen dann bestimmte Aktionen mit sich. Und so versuchst du halt dann deine Ressourcen und sowas zu generieren und kannst halt dann verschiedene Sachen halt freischalten und du hast dann auf der linken Seite quasi dieses Conference Board, sag ich mal, wo die 3 Mächte sind, die dann halt durch diese politischen Entscheidungen und Debatten halt dann die Aktion auslösen. Auf der rechten Seite hast du dann 2 Schauplätze, einmal die Schauplätze in Europa und im Pazifik, also sprich Mitteleuropa und Japan, und da schieben sich dann so auch ein paar Counter so hin und her, ne, und dann musst du zum Beispiel gucken, irgendwie Russland möchte dann zum Beispiel, dass irgendwann der D-Day halt stattfindet, ne, damit irgendwie Deutschland so einen 2-Fronten-Krieg führen muss und so weiter und so fort. Super spannend, ich mag das ja, hab's jetzt ja schon ein paar Mal angekündigt, dass ich so historisch gut recherchierte Spiele auch echt geil finde. Und hier finde ich halt diesen politischen Mechanismus halt super spannend, dass wir quasi so diesen Fokus haben, dass diese 3 Mächte halt irgendwie am Tisch sitzen und darüber debattieren, was halt dann irgendwie militärisch passiert und total cool gemacht. Es gibt dann so, wenn du manche Karten spielst, dann musst du würfeln und dann passiert zum Beispiel was, dann kriegt der so, keine Ahnung, Churchill kriegt zum Beispiel eine Herzattacke oder sowas, ne, dann kann der irgendwie in der nächsten Konferenz, ist der nicht dabei, oder ich bin jetzt gerade nicht sicher, historisch werden jetzt wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber war das Roosevelt, der gestorben ist? Irgendwann? Oder war das tatsächlich Roosevelt oder Churchill? Ist ja egal. Roosevelt, genau.
Ist auch tot.
Ja, nee, aber damals. Genau, Roosevelt ist nämlich gestorben. Da gibt's eine Karte, da musst du würfeln. Und je nachdem, wenn du was Schlechtes würfelst, dann stirbt Roosevelt an einem Herzinfarkt. Dann kommt die Karte raus. Und dann kommt aber die Karte von Truman rein, weil der ja dann an Roosevelt Stelle getreten ist. Also richtig cool gemacht. Material ist natürlich wieder GMT-mäßig. Also da gibt's jetzt wahrscheinlich wieder viele, die sagen so, oh, das sieht mir irgendwie so dröge aus. Als Yassi mir das geschenkt hat, hat sie gesagt, boah, ich habe mir das angeguckt. Da habe ich gedacht, ich schenk dir ein Geschichtsbuch. Buch. Aber ich glaube, und ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens schon mal drüber gesprochen habe, ich glaube eben, dass diese Wargames oder allgemein auch die Titel von GMT natürlich mechanisch richtig gut funktionieren, thematisch richtig gut wirken. Ich habe mir auch schon das Video von Victoria Pater dazu angesehen. Und das kommt morgen auf den Tisch und ist der einzige Grund, warum ich morgen nicht bei Daniel und Eugi am Tisch sitze. So, dann sind wir durch mit den Games, ey. Trotz fehlender Kommentarsektion ist ja doch wieder einiges zusammengekommen. Dann würde ich sagen, Daniel, walte deines Amtes, ich hole mir noch einen Cider. Und dann kannst du ja schon mal sagen, worüber wir jetzt reden.
Cedre. Ja, also als Aufhänger, habe ich ja gerade schon gesagt, ich mache mir im Vorfeld ja immer irgendwie ein paar Gedanken, wo man sagt, das ist dann so ein Spot, der mit Brettspielen zu tun hat und auch einen gewissen Redeanlass bietet, auch natürlich selber verwurzelt mit dem eigenen Umfeld, mit dem man zu tun hat. Das hatte ich sowieso auf der Agenda. Die Anekdote gerade war natürlich dann nochmal der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall hundertprozentig so, dass man darüber sprechen kann, streiten und lachen kann. Jeder wird die Situation erlebt haben. Man bereitet sich auf Spieleabende vor, man erklärt das. Irgendwie hat man doch tatsächlich noch für sich gefühlt so eine kleine Nervosität, so dass man denkt, ah, erkläre ich das jetzt so richtig, wie das Spiel ist? Oder man hat, dann denkt man, ist super vorbereitet und dann irgendwie beim Erklären fällt einem doch auf, ja, das weiß ich doch irgendwie nicht so genau. Dann gibt es auch so Sachen, so ich versuche bestimmte Regeln immer wieder aufzurufen. Mir ist halt aufgefallen in letzter Zeit, es reicht nicht nur das Regelbuch zu legen, sondern manchmal muss man halt auch so schon mal so Spielkarten oder so in die Hand nehmen, das Spiel aufbauen. Ja, und da wollte ich halt mit euch jetzt so gleich gerne so ein Gespräch starten. Wie macht ihr das? Wie haltet ihr das? Wie könnt ihr am besten dann reinfinden in so ein Game? Wie ist euer Empfinden, wenn ihr sagt, ey, ich bin perfekt vorbereitet, Leute, heute Abend kann es richtig losgehen und ihr erzählt dann los und denkt, oh scheiße, irgendwie, wie war das noch? Und ist ja dann immer so eine schreckliche Situation dann. Und das natürlich dann immer im Vergleich zu dem, was der Potti letzte Woche gesagt hat. Es ist einfach tatsächlich auch schön, du kommst einfach an den Tisch und sagst, ey, heute das? Ja, alles klar, okay. Welche Fraktion nimmst du? Die. Okay, komm, lass loslegen. So, wo gar keine Regelerklärung notwendig ist, ne? Es gibt ja auch Spielegruppen. Da habt ihr natürlich Leute, wo du sagst, okay, wir spielen heute das Spiel. Jeder zieht sich irgendwie hat das Spiel vielleicht selber, zieht sich die Regeln rein, ist vorbereitet. Ja, wir leben natürlich in der Zeit, wo wir immer wieder neue Spiele auf den Tisch packen und meistens nur einer die Regeln kennt und das ist der, der es an dem Abend dann anleitet. Ja, und damit gebe ich erstmal an euch in die Runde. Hast du schon deinen Zitter geholt?
Nee, mache ich jetzt, aber ich wollte eigentlich nochmal direkt den Ball zurückspielen. Ich hätte eigentlich gerne nochmal die Voicemail vom Friede gehört, wie er Tsukuyomi erklärt. Bitte, ich finde, das muss jetzt hier rein, damit die Leute auf jeden Fall auch wissen, was denn der endgültige Aufhänger war. Und wie man ein hochkomplexes Spiel wie Tsukuyomi einfach in 30 Sekunden erklären kann. Ich finde, das ist
jetzt muss ich mir eben kurz
ohne Scheiß, Alex. Warte.
Warte. Hört man das? Hört ihr das?
Ich höre es ein bisschen.
Warte, ich muss es mal eben. Das ist auf jeden Fall die Voice. Ich mache es nochmal zurück. Der Friede, der wird bestimmt traurig sein.
Ach, er hat doch gesagt, er will sowieso mal in unserem Podcast. Dann kann er doch.
Hass, Langeweile und Lavi nicht voll. Ich kann das nicht ertragen, ey. Boah. Deswegen bin ich ja vorher schon immer fleißig. Ich gucke mir die Spiele halt vorher schon mal an. Dann weiß ich halt grob, worum es geht. Und dann nur noch so zwei, drei Detailfragen, die dann interessant sind. Aber ich kann so schlecht zuhören. Konnte ich in der Schule eigentlich auch nicht so gut. Aber ich habe mich immer so krass reingequält. Ja. Und dann schon diese Erklärung auch immer. Das ist immer so schwierig erklärt. So lang. Man kann das alles so in 5 Minuten unterbringen. So, pass auf. Tsukuyomi erkläre ich in 5 Minuten. Siegpunkte gibt's für jedes Kontrollgebiet, außer Heimatgebiet, für diese den Mond besetzen, dann die 3 Missionen, die ausliegen und das persönliche Missionsziel. So, wie kriegst du das hin? Wenn du diesen Marker da in dein Gebiet gelegt hast, wie kriegst du das hin? Mit der Aktion erobern. So, bam, fertig. Dann, wie kriegst du die Aufträge hin? Durchlesen, machen, fertig. Zack, wie kriegst du den persönlichen Auftrag hin? Durchlesen, zack, fertig. Spielablauf, wir spielen 3 Phasen, A5, A3 Runden, weiße Phase, grüne Phase, blaue Phase, fertig, zack. Wir arbeiten die Phasen nacheinander ab, fertig.
Spiel rote erklärt. Phase weggelassen.
Ja, ja, zack. Und so kannst du auch in 30 Sekunden erklären.
So hat der Friede übrigens auch Witticulture erklärt. Also Witticulture bei mir, ich noch nie was von dem Spiel gehört vorher. Ne? Ich so, ja komm, spiel ich mal mit. Er so, ja, hier ist ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Du hast, hier hast du deine Worker. Da hast du hier so Felder. Kannst du hinstellen, kannst du eine Aktion machen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal los. Wenn du Fragen hast, fragst du einfach, aber erklärt sich gleich alles von selbst.
Im Groben stimmt's.
Ja, aber es ist ja, ne, im Groben, ja, im Groben stimmt's tatsächlich, ne? Der aber Friede, der wird jetzt richtig sauer.
Das ist deine Nein, nein, Friede, wir haben ihn ja gern. Das ist ja, ne, er hat sich auch gefreut, dass jetzt im letzten Podcast, dass Leute auch den Friede gegrüßt haben. Ne? Also er ist ja ein feiner Kerl, aber ich durfte ihn ja auch schon live erleben. Und warum ich so schmunzeln musste, war, oder da vielleicht mal kurz ausgeholt, das erste Mal bin ich dem Friede auf deinem Geburtstag begegnet und dann haben wir ja Twilight Imperium gezockt. So, und der Friede hat er sich gedacht, komm, ein paar Tage vorher, ich spiele das auch schon mal mit ein paar Kumpels. Und dann haben die eine Dreierrunde gestartet und haben irgendwie um 18 Uhr, haben die, glaube ich, angefangen mit, komm, ich erkläre mal kurz die Regeln. Und dann haben die irgendwie um 2 Uhr nachts war so die erste Spielrunde fertig und dann haben sie abgebrochen, ja. Und dann haben wir halt gezockt und dann sagte der Daniel schon so, ey, weißt du, das war wieder so typisch, der hat bestimmt gesagt, ja hier, ne, das ist so ein Weltraumspiel, dafür können wir so ein bisschen rumfliegen, können wir ein bisschen alles machen, lass einfach mal anfangen zu spielen. Und er kam dann auch so an und dann haben wir es geschrieben, er war schon sehr skeptisch, er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ich fand Eclipse besser so, ne, ich fand jetzt Twilight war nicht so geil. Und dann hatten wir wirklich, wir haben ja auch eine ganze Folge nur über den Twilight Experience Talk hatten wir ja. Und es war wirklich eine epische Partie, 11 Stunden, super, alles mit allen Höhen und Tiefen. Und Frieda hat so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und witzigerweise, und deswegen musste ich so schmunzeln, weil ich hatte mit ihm vorhin auch gequatscht und er sagte so, ja, er fand Tsukuyomi jetzt nicht so geil. Und das hat er nämlich über Twilight Imperium auch gesagt. Mittlerweile, ja, hat er das Ding irgendwie selber, vierte Edition, 37 Mal gespielt und sagt, es ist das geilste Spiel auf Erden. Und zu Tsukuyomi musste ich nämlich so mich reinschmunzeln, weil hat er nämlich auch gesagt so, ja, nee, so geil ist das, fand ich das jetzt nicht so. Ich wurde so, hab mich voll durchgequält.
Du kannst halt kein Spiel erklären, was erstmal asymmetrische Fraktionen hat, wo jeder wirklich sein eigenes Tableau runterspielt, viele Aktionsmöglichkeiten sind und viele, many ways to win halt, ne, irgendwie. Und da vertun sich halt auch viele. Meistens, das beste Beispiel ist zum Beispiel ein Spiel wie Escape Plan. Da sagt man, ja, du hast entweder 9 Aktionen im Spiel, wenn es gut läuft, hast du sogar 12 Aktionen. Das ist ja gefühlt, denkst du, du hast nicht viel zu tun. Es ist auch sehr linear, was du machen kannst. Aber durch diesen Komplexitätsgrad, weil du halt wirklich gucken musst, wie du wirklich was machst, ist die Erklärung darüber hinaus halt sehr ausführlich und sehr lang, die man dann aber auch aushalten muss, um das Spiel halt auch gut zu spielen und dass nicht nachher einer sagt, ja, hättest du mir das mal vorher erklärt, dann hätte ich bestimmt nicht verloren, sondern ich hätte das Spiel gewonnen. Das kommt ja auch schon mal auf in so Spiel rum, wo, ja, boah, super, ey, wenn ich die Regel aber vorher gewusst hätte, ich ganz anders gespielt.
Ja. Das sind immer Regeln, die man tatsächlich auch erklärt hat, aber die gehen, also wenn man halt 50 Regeln für ein Spiel erklären muss, dann geht nochmal ein, zwei Flöten.
Ja, wir hatten ja, das Alex, jetzt... Oh, sorry, ja, wir hatten das jetzt. Komm, ich fange einmal kurz an und dann gebe ich an den Daniel ab und der Daniel gibt dann an den Alex ab. Nee, ich wollte das nämlich sagen, ich wollte da mal kurz einhaken, weil das hatten wir jetzt bei Kyklades auch. Ich habe das Ganze vorbereitet, ich hatte noch die Regeln nochmal gelesen, ich hatte auch schon alles aufgebaut und so weiter. Und tatsächlich habe ich eine klitzekleine Regel, habe ich halt, und das wäre jetzt auch mal eine Frage an euch, ob euch das auch schon mal passiert ist, wenn ihr so vermeintlich ja. die Regeln schon kennt, da manchmal so Passagen überfliegt und euch das dann so einfach zusammenreimt, ach ja, das war so und so. Weil bei uns war, bei Kyklades ist es nämlich so, wenn du irgendwo auf dem Feld, auf Inseln, die du besitzt, 4 verschiedene Gebäude hast, baust du so eine Metropolis. Und die setzt du dann auf vorgefertigte Felder. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du da rankommst. Das heißt, es kann auch sein, du hast 2 selber gebaut, nimmst eine Insel ein, in dem Moment hast du diese 4 Dinger, dann kannst du eine Metropolis bauen. So. Interessant ist aber, du wirfst 4 verschiedene Gebäude dann ab. Die nimmst du von irgendwelchen Inseln, packst sie weg und packst dann ein so eine Metropolis drauf. Und wir oder beziehungsweise ich habe es irgendwie nochmal überlesen oder war mir nicht mehr ganz sicher und habe dann gesagt, ja, das ist so und so, so und so. Wir haben es tatsächlich so gespielt, dass die Dinger dann liegen bleiben. Dass du nur an den Stellen, wo diese Metropolis platziert wird, dann die Sachen rausnimmst. Und irgendwann hat irgendjemand gesagt, sag mal, Benni, warum soll ich denn die ganze Zeit nochmal diese Gebäude bauen? So, das macht doch für mich irgendwann keinen Sinn mehr, ne? Und dann habe ich nochmal so durchgelesen und dann irgendwie so schon, da war schon kurz vor Ende, habe ich dann halt gesehen, ach scheiße, du musst die alle abwerfen und das hätte tatsächlich den gesamten Spielverlauf verändert, ne? Weil dann hätte man seine Sachen, seine Gebäude vielleicht woanders gebaut, hätte vielleicht eine andere Insel eingenommen und so weiter und so weiter. Also ich finde, sowas kann auf jeden Fall den ganzen Spielfluss verändern.
Ja, mir ist mir gerade eingefallen, dass wir das letzte Mal, als wir Taverne im Tiefental gespielt haben, eigentlich total einfaches Spiel, einen Schritt beim Aufbauen vergessen haben, und zwar den, dass man zu den Grundkarten noch 3 weitere Karten bekommt. Und dadurch wurde das Spiel total langsam. Und am Ende hatten wir total wenig Punkte. Wir dachten uns, ja, die letzten Male waren wir doch viel schneller unterwegs und die Wirtschaft war viel mehr ausgebaut. Was ist denn da los? Und ja, tatsächlich eine kleine, klitzekleine Kleinigkeit beim Aufbau übersehen und schon ist das ein ganz anderes Spiel.
Ja, oder guck mal, zum Beispiel Fugitive. Ich habe auch im Podcast mal drüber geredet gehabt. Fugitive ist ja von Tim Fowers, ne, dieses kleine Zwei-Personen-Spiel, deduktionsmäßig. Der eine ist der Flüchtige, der andere ist der Marshall. Und die Tatsache, dass ich irgendwie in dieser Anleitung überlesen habe, dass du ja noch als Flüchtiger irgendwie noch 4 Karten ziehst und sowas aus verschiedenen Stapeln, die gibt dir ja, also die ist der Grund dafür, dass du als Flüchtiger überhaupt eine Chance hast, ne? Weil wenn du diese Karten nicht hast, dann steht die Chance irgendwie bei 30%, dass du über die ersten Karten überhaupt hinauskommst. Und allein und nach und ich habe wir haben das 5-6 Mal gespielt, ich habe gesagt, das ist ein Kackspiel, wie kann man das denn geil finden? Ich sag, ist doch voll für den Arsch, ne? Und dann habe ich, irgendjemand hat dann unter dem Podcast geschrieben, meinte, Benni, du musst noch zusätzlich Karten ziehen. Und seitdem finde ich es richtig geil.
Wir haben am Wochenende der Weiße Hai gespielt, also einer gegen alle Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt.
Ja, ja.
Im zweiten Akt muss der Hai versuchen, entweder das Boot komplett aufzufressen oder alle Spieler zu, also in der deutschen Anleitung steht nicht töten, aber ist im Endeffekt zu töten. und dazu hat der Hai so Spezialfähigkeiten, die er bekommt, basierend auf dem, wie gut er im ersten Akt war. Und irgendwann so Mitte vom zweiten Akt denke ich mir, ich habe überhaupt keine Chance als Hai. Die haben doch alle volle Energie und ich dümpel hier so dahin und dann ist mir der Stapel, der vor mir lag, aufgefallen mit den Spezialkarten, die ich noch nicht mal angeschaut hatte. So, manchmal, da war ja was. Hat sich dann aber tatsächlich noch so ergeben, dass ich dann einfach nur noch Spezialkarten gespielt habe bis zum Ende und dann doch noch irgendwie gerade so gewonnen habe.
Ja, krass.
Aber war auf jeden Fall auch witzig.
Ja, ich
habe das Spiel
sogar
übrigens erklärt.
Ja, also ich hatte gestern übrigens erst bei Roma und Alea hatte ich auch einen kleinen Regellapsus und zwar du wählst ja am Anfang einen Würfel aus und wenn du quasi so Senatoren hast, darfst du dir sogar beim Würfel draften, darfst du dann eventuell in der Runde einen zweiten Würfel haben. Jetzt haben die oft so ein Symbol eines Arbeiters und wenn du quasi den Arbeiter drauf hast, führst du eine bestimmte Aktion aus und es gibt auch Aktionen, wo kein bestimmter Arbeiter erforderlich ist und dann kannst du einfach irgendwie einen beliebigen nehmen. Jetzt habe ich das so erklärt, da muss ein Arbeiter drauf sein und auf einem Würfel sind zum Beispiel nur Ressourcen drauf und der Basti meint dann irgendwie so nach der dritten Runde, ja, irgendwie macht das für mich keinen Sinn, dass ich da mit dem Würfel, wenn ich nur den nehme, keine Aktion machen kann. Ich so, doch, das ist so. Er so, nee, gib mir mal die Anleitung. Dann hat er nochmal nachgelesen und bei der Würfelauswahl stand es nicht oder bei der Arbeiterauswahl nicht und später stand so, du kannst jeden beliebigen Würfel als Aktion verwenden. Stand dann irgendwie später drin. Ich so, ah nein, scheiße, ey, tut mir total leid. Und dann hat er quasi, aber es ist, glaube ich, auch so, wenn du mit erfahrenen Spielern spielst, die merken, wenn die so neu ans Spiel rangehen, dass denen auffällt, das läuft da nicht rund, das kann nicht richtig sein. So, du bist selber irgendwie drin, du bist ja selber auch so immer so, du erklärst ein Spiel, spielst das und versuchst, dass alle irgendwie mitkommen, dann fällt einem, glaube ich, auch als Erklärer manchmal, weil du das große Ganze irgendwie betrachten willst und alle irgendwie dabei haben willst, fällt dir vielleicht dann auch so dieses, ja, ob eine Regel gerade funktioniert oder nicht, dann auch gar nicht so auf. Die Neuen, die dann aber da drin sind, die Spiele gewohnt sind, dann denen fällt das schon eher dann auf, ne? Oder? Was meint ihr?
Also uns ist das auf jeden Fall relativ häufig passiert, vor allem bei ersten Spielen, dass man zweite Runde spielt und dann denkt, die Mechanik ist Quatsch, irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Und dann sich nochmal vertieft in die Anleitung, in die Details und eben sowas merkt wie, naja, guck mal, wenn ich Ausnahme 3 auch angeschaut hätte, dann hätte ich auch verstanden, dass diese Mechanik doch funktioniert.
Aber witzig ist dann auch immer so dieser Moment der Schande, wenn man so als Regelerklärer sagt, hey Mann, ich habe das doch jetzt schon wirklich jetzt, nur wo ja auch beim Thema werden, wie gehe ich mit Nachfragen um, ne? Schlimm finde ich immer, also es gibt dann so manchmal Nachfragen, wo man sich denkt, so komm, Alter, ich habe das jetzt 5-mal erklärt, ne? Und dann kommt also eine Nachfrage und du sagst, Alter, ich hab doch jetzt schon 3-mal, das geht nicht. Und dann sagt derjenige, ja, warte, gib doch mal die, oder dann sagt er so, steht's in die Regeln. Und entweder gib mir die Anleitung oder ich sag, boah, Alter, ich gucke jetzt selber nochmal kurz nach. Und am schlimmsten ist eigentlich an der Moment, wenn du so blätterst und dann, ha, siehst du, hier steht's. Und dann liest du das vor und in dem Moment so, ah nee, hast recht. So, okay, doch, du darfst das doch machen.
Das stand aber noch nicht, das müsste ja die überarbeitete Regel sein.
Aber würdet ihr denn sagen, dass sowas immer nur passiert bei Spielen, die man jetzt neu erklärt? Oder habt ihr sowas auch schon gehabt bei Spielen, wo ihr die schon 10-mal gespielt habt und euch eigentlich top todsicher wart und dann trotzdem irgendwie euch eine Regel entfallen ist?
Es ist mir uns auch schon passiert bei Scythe zum Beispiel, dass bei der 30. Partie Scythe dann ein Fall eingetreten ist, doch noch nie davor eingetreten ist, dass man irgendeine bestimmte Fraktion spielt und deren Spezialfähigkeit sich dann mit einer Regel irgendwie komisch verhält und du denkst, das kann doch in dem Fall nicht mehr stimmen. Und dann haben wir tatsächlich in der Anleitung geguckt und die Anleitung war einfach nicht klar. Also, was macht man dann? Online FAQ, Stonemaier Games hat ja ihre eigenen, wo normalerweise alles bis ins Kleinste irgendwie nochmal behandelt ist. Und da haben wir dann die Ausnahme dafür gefunden und da stand dann auch dabei, also das finde ich auch cool, wenn es dann dabei steht, nicht klar im Regelheft, was gemeint ist, ist voll.
Geil, cool.
Na, auf jeden Fall, das ist gut. Aber wie erklärt ihr denn ein Spiel? Also der Daniel, ich meine, wir haben in einem älteren Podcast auch schon mal so angerissen. So von Daniel weiß ich, dass der auf jeden Fall, wenn er jetzt irgendwie mal so einen Spieler am Plan, dass er das dann wirklich auch so aufbaut und mal so, ist mal ganz witzig, dann kriegt man ihm manchmal so ein Foto, sagt er, ey, ich zocke jetzt hier gerade mal solo und so, hier mit 2 Personen, guck mal, wie das so läuft.
Du Schwanz, hast mich voll in die Pfanne gehauen, wo ich gesagt habe, ich hab Undaunted also gespielt und dann du so, ja, mit wem hast du das denn gespielt? Allein.
Ja, stimmt. Allein. Stimmt. Richtig. Aber also von Daniel weiß ich, dass er auf jeden
Fall. Muss man Gin holen. Ich glaube,
dass er auf jeden Fall die Sachen halt auch dann anzockt und aufbaut. Wie machst du das denn, wenn du irgendwie so ein Game vorbereitest oder erklärst oder gibst das immer an Horn ab?
Nee, ich bin tatsächlich immer, deswegen dachte ich, wäre witzig, wenn Hon da wäre, weil Hon hätte jetzt gesagt, ja, wie ich Spiele vorbereite, ist, ich sag Alex, bereite meine Spiele vor. tatsächlich, ich schaue mir das Material schon an, weil ich, wenn ich Anleitung lese und da steht drin, wenn es 5 verschiedene Arten von Karten gibt, was macht man dann? Die Aktionskarten und die Verteidigungskarten und weiß ich nicht was, dann muss ich die mal gesehen haben, sonst kann ich mir darunter nichts vorstellen. Mhm. Also normalerweise verpacke ich alles erst so, dass es schön sortiert ist in der Schachtel und dann lege ich alles so raus, wie es aufgebaut sein soll, aber ich spiele es nicht. Ich schaue mir das dann aufgebaut an und lese mir die Regeln dazu durch und dann macht das alles schon mehr Sinn für mich. Aber ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich einen riesengroßen Unterschied in der Regelqualität zwischen verschiedenen Spielen und aber auch ganz offensichtlich zwischen verschiedenen Verlagen. Also ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Name-Dropping. Ich finde positives Name-Dropping. Wir machen ja einfach eigentlich immer nur positiv für uns. Ich finde, Hans im Glück sticht da zum Beispiel extrem positiv heraus. Ich habe noch nie eine Hans im Glück-Anleitung gelesen, die ich nicht beim ersten Mal verstanden habe, sodass ich dachte, ich könnte das Spiel jetzt erklären. Und ja, vielleicht sollte ich tatsächlich noch ein negatives Beispiel bringen, weil ich habe die Anleitung, die mich am meisten geärgert hat, die ich je gelesen habe, war die von Food Chain Magnet. Da habe ich danach mir so gedacht, okay, ich habe gerade irgendein langes Buch ohne Bilder gelesen, ganz trocken und ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert.
Boah, ich habe apropos, wo du gerade Food Chain Magnet sagst, von Splotter ist ja auch dieses Antiquity und das wird jetzt gerade so an der einen oder anderen Stelle, war ja auch ein Kickstarter, irgendwie für 180 Öcken wird das verkauft. Sieht auch total dröge aus, ne? Aber letztens irgendwann hatte ich mal, ich glaube, wenn ich die Kohle gehabt hätte, ich mir fast gekauft, weil ich irgendwie, gönn dir. Aber ja, Splotter halt, ne? Ich finde Splotter halt so ganz ja, jetzt nicht das herausragendste, die herausragendste Optik. Ich fand, also bei Food Chain Magnet geht's ja noch, ne, dass halt so ein bisschen dieses, ja, was ist das, 50er, 60er Jahre, Ami-Style, aber.
Also ja. Die Karten finde ich super, aber das Feld, also die Tiles, die man legt, das ist, als hätte das nie den Prototyp-Status verlassen.
Ja, ja. Aber ist das denn so, jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, dass du dann irgendwie die Anleitung liest und so, dir das Material mal anguckst. Ja. Bereitest du dich denn so gut vor, dass du dann quasi die Anleitung einfach geschlossen da liegen hast und einfach loserklärst und wenn du dann mal so eine Hilfe brauchst, mal reinblätterst oder gehst du die so Stück für Stück durch?
Ich blätter rein, wenn ich Hilfe brauche, aber ich schaue mir normalerweise mindestens noch ein Video online an, wenn es eins gibt. Also es gibt so ein paar Kanäle, die man natürlich bevorzugt, die das irgendwie besser aufbereiten. Mhm. Wenn die eins haben, dann schaue ich es mir oft noch an. Ich finde es jetzt echt cool, dass in den neuen Spielen mittlerweile zu einem Video, das dir der Verlag empfiehlt, zu dem Spiel als Anleitung noch verlinkt wird. Finde ich auch ziemlich cool.
Aber das Geile ist, ne, es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen auf die Lernpsychologie bezogen, ne? Die habe ich nur so im Kopf. Das heißt, wenn du das nur liest, dann behältst du grundsätzlich auch Regeln okay, sage ich jetzt mal. Wenn du es visuell nochmal siehst, dazu, zu den Regeln, also das dazu nimmst, dieses Regelvideo, was eigentlich immer sehr geil ist. Ne? Also ich benutze ja YouTube eigentlich fast ausschließlich, um Regelvideos zu gucken. Ich gucke mir keine Tiervideos oder sonst was an, sondern eigentlich tatsächlich irgendwie Brettspiel-Reviews oder Spiele. Dann hast du zumindest schon mal irgendwie Sachen gesehen und manche Videos machen es ja auch richtig geil, dass die dann nicht nur sagen, ja, du kannst die Aktion machen, sondern die zeigen dann quasi in dem Video auch, wo du wie was ausführst. Das ist ja dann quasi schon fast, als wenn du es selbst machst. Und die höchste Form ist dann natürlich, du baust es selber auf. Und so wie du gerade sagtest, Alex, ich gucke mir zumindest mal Angriffs- und Verteidigungskarten an. Lese ich in der Regel so, du kannst eine Angriffskarte spielen, dein Gegner hat die Möglichkeit, eine Verteidigungskarte zu spielen. Dann kannst du das vermitteln. Aber oft bist du dann beim Regel erklären, dass einer sagt, ja, was kann denn die Verteidigungskarte? Dann sagst du, zeig mal deine Karten. Ja, also da steht, dass du das und das machen kannst. Also das heißt, so wirklich allumfassend, entweder musst du es wirklich mal gespielt haben oder du musst dir tatsächlich bei komplexeren Spielen auch ja, so einzelne Teile des Spiels halt irgendwie vor reinziehen. Sonst ist es irgendwie schwierig, das wirklich nur theoretisch an den Mann zu bringen, ne?
Aber sowas wie bei Terraforming Mars jetzt, wer kennt dann alle Terraforming Mars-Karten?
Ja, nee, das zum Beispiel finde ich, das brauchst du da gar nicht so, weil da hast du dann verschiedene Kartentypen oder so. Das kannst du ja dann so dann irgendwie.
Ja, aber wir haben es schon oft, also wir spielen hier tatsächlich auch mit Neulingen oder Leuten, die nicht so viel Brettspiele spielen, öfter mal. Nein, als es noch Gäste gab, ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Gerne mal Blood Rage auch. Blood Rage hat bei uns eine lustige Geschichte, ist eingezogen. Habe ich heimlich gekauft und hat gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Wikinger-Kriegsspiel will ich nicht, das zieht gleich wieder aus. Habe ich ihr gesagt, gib ihm eine Chance. Ich glaube, das ist überhaupt kein Wikinger-Kriegsspiel. Das ist eigentlich eher ein Euro-Spiel vom Typ her. Und Hon findet es jetzt super. Und deswegen ist es auch schon öfter auf den Tisch gekommen, wenn wir Gäste hatten, die nicht so viel spielen. Und da ist es immer so, dass dann die Frage kommt irgendwann beim Drafting, was macht denn jetzt diese Karte? Und weiß ich nicht, muss ich mir auch nochmal anschauen, was draufsteht und wie die mit anderen interagiert. Kann ich mir auch einfach merken, was die ganzen Karten.
Aber würdet ihr sagen, dass ihr sowas immer vorbereitet? Oder wie steht ihr zum Thema on the fly?
Ich habe einmal hier nachts um 10 oder 11 gesagt, ja, spielen wir noch ein Spiel. Was könnte man denn? Da kam gerade Dinosaur Island neu an. Da dachte ich mir so, ach, das kann, so kompliziert kann es nicht sein. Okay. Lass uns mal eine Runde Dinosaur Island spielen. Wir saßen hier zu fünf. Ich packe die Anleitung aus und versuche das Spiel. Ich kannte es schon in groben Zügen, versuche das Spiel allen zu erklären. Das war ein Drama. Ich habe es tatsächlich bis zum Ende gespielt, weil ich so ein bisschen wenn ich angefangen habe, möchte ich zu Ende spielen.
Kenn ich.
Drängler bin. Aber es war am Ende nicht mehr schön. Ich habe es auch eingesehen, dass ich die ein bisschen genötigt habe am Ende, aber es hat einfach viel zu lange gedauert. Also ja, seit dem Erlebnis nur noch, nicht perfekt, aber nur noch vorbereitet, sonst wird es nichts.
Und du, Daniel?
Ich müsste lügen. Also man hat ja auch schon mal Spiele dabei, wo man sagt, das würde ich gerne spielen. Und dann sagt man, komm, dann gucken wir uns die Regeln dann irgendwie an. Aber was ich zum Beispiel super schwierig finde, deswegen eigentlich immer vorbereitet. Ich bin so jemand, wenn ich eine Regel erkläre und dann unsicher bin und die im Regelheft suche, ich habe das Gefühl, die steht dann an dem Abend nicht drin. Ne? Also so, wenn man das durchliest und dann so, ja, warte, ich muss mal eben nachschlagen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich finde das nicht. Ich muss dann immer irgendwem anders sagen, kannst du das mal eben nachschlagen? Das heißt, ich muss in der Regel wirklich selber alles drauf haben, um das vermitteln zu können, weil on the fly ist wirklich, wirklich schwierig. Also bei einfachen Sachen, okay, bei kurzen Sachen kann man sagen, ach komm, hier, guck mal, das ist neu. Komm, lesen wir uns das immer eben gemeinsam durch und dann finden wir das. Zum Beispiel, also wen man da immer wieder super verwenden kann, sind echt meine Freunde Basti und Jasmin, die sind so entspannt und so wirklich so tiefenentspannt, die sagen, ach komm, wir gucken mal eben, dann spielen wir das. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Zielgruppe, wenn du wirklich so Leute hast, die so ein bisschen ungeduldig vielleicht sind und da nicht so empfänglich für sind, die haben dann generell beim Regel erklären vielleicht schon was zu mosern. Erst recht, wenn du es dann nicht richtig erklärst, die sind dann vielleicht siegeswillig und wenn es dann nicht mit dem Sieg hinhaut, ist das dann immer so ein Aufhänger. Wenn du Leute dabei hast, die sagen, komm, wir entdecken ja mal gemeinsam eben die Regeln, wenn es nicht so ein krasses Expertending ist, kann man das auch gemeinsam irgendwie arbeiten. So wie er kommt, das ist heute angekommen, sollen wir uns die Regeln nachher zusammen angucken und dann, also gibt ein Für und Wider für beides.
Also ich finde on the fly manchmal gar nicht so verkehrt. Es kommt natürlich immer drauf an, Uhrzeit, wie viel das Spiel ist es, welche Leute sind da, ne? Ich habe halt, ich sag mal so, ich finde wichtig ist, glaube ich, nur, dass man das vorher kommuniziert, ne? Wenn man jetzt sagt, ey Leute, ich schaffe das nicht mehr, das vorzubereiten, lass uns doch einfach mal die Regeln zusammen dann durchgehen. Weil ich finde, wenn sich alle drauf einlassen und wenn alle wirklich da sitzen und dann hat es auch den Vorteil, dass du den Regelpassus liest. Es sind direkt 3-4 Personen da, die das kognitiv aufnehmen und verarbeiten.
Genau.
Und das heißt, entweder verstehen es alle oder jemand fragt in dem Moment, warte mal, kannst du das nochmal kurz wiederholen? Und meistens passiert dann ja Folgendes, dann sagst du, ja, pass auf, dann nimmst du so den Miepel oder so, schiebst den auf dem Brett hin, in dem Moment raffst du es selber nochmal zusätzlich. Also ich finde, es ist nicht unbedingt per se negativ, aber es kommt halt wirklich drauf an. Zumindest wenn alle sich jetzt drauf einstellen, boah, heute ist Spieleabend. Und also ich muss auch dazu sagen, das ist mir in der Vergangenheit ab und zu mal passiert, dass ich dann gesagt habe, so, ey, alles klar, Leute, hier, wir zocken morgen hier, ich bereite das vor, machen wir. So, dann, wie es halt so ist, dann kommt was dazwischen, dann ein bisschen länger arbeiten, keine Ahnung was. So, dann sitzt die Gruppe da, alle sind gespannt, geht los und du sagst, ja, wir müssen noch einmal kurz durch die Regeln blättern. Ja gut, dann haben halt alle keinen Bock, ne, dann bist du irgendwie, und wenn du dann eine Stunde mit denen die Regeln durchgehst, hat halt keiner mehr Spaß, ne. So, deswegen, also ich finde, es muss natürlich dann kommuniziert werden und ich entschuldige mich an der Stelle auch offiziell bei allen, die das mit mir erleben durften, mehrfach.
Ach ja.
aber jetzt zum Beispiel morgen weiß ich, wir spielen Churchill und ein recht komplexes Spiel. Ich habe mir schon ein Regelvideo angeguckt, ich habe die Regeln schon durchgelesen, ich werde es mir morgen auch nochmal angucken, ich werde es aufbauen, ich werde schon alles irgendwie für mich mal so durchgucken, wie alles funktioniert, damit ich das dann morgen Abend sauber erklären kann. Aber ich mache es dann tatsächlich so, da bin ich dann so ein Monk, wenn ich dann die Regeln erkläre, habe ich immer das Regelwerk aufgeschlagen und blätter dann quasi immer um und guck dann immer, okay, was steht jetzt im Regelwerk, alles klar, und dann erkläre ich das. Aber damit ich halt auch nichts vergesse. Bei mir ist das immer so, ich habe dann Schiss, was zu vergessen. Und deswegen blätter ich dann so im Regelwerk und erkläre das dann dabei quasi, damit ich einfach wenigstens so jeden Punkt abhake. Ne? So mache ich zum Beispiel.
Womit wir wieder bei den, hättest du mir das gesagt, hätte ich auch gewonnen. Und zwar schon vor 3 Runden.
Der Klassiker.
Ja. Mir ist übrigens gerade, als du das gesagt hast, aufgefallen, dass es Spiele gibt, die einen quasi dazu zwingen, sie on the fly zu erklären, weil die Regeln irgendwie Teil vom Spielerlebnis sind. Also ich habe jetzt gerade oben hier Max vs. Minions. Mhm. Da ist ja so, dass das erste Kapitel quasi die Anleitung ist, also das Tutorial ist.
Aber bei sowas
quasi ja schon spielen.
Ja.
Um die Anleitung gelesen zu haben.
Aber sowas finde ich natürlich ist wieder ein bisschen was anderes. Dafür hast du die Grundanleitung, hat glaube ich nur 3-4 Seiten und die ist noch teilweise bebildert, ne? Dazu auch noch mal bestes Beispiel XCOM, ja. XCOM besteht die Anleitung aus 2 Blättern. Und das ist das Setup. So, du baust auf und die Anleitung hast du im Tutorial in der App. Und während du die App dich quasi durch das Tutorial steuert, machst du schon deine ersten Aktionen. Also super gelöst. Und das ist ja im Prinzip auch on the fly, ne? Also fand ich auch richtig cool. Also ich finde, es kommt halt dann auch immer auf das Spiel drauf an, ne? Manche sind halt auch so einfach, da ist es kein Problem. Deswegen, wir haben jetzt Freshwater Fly gespielt vor einer Woche oder zwei. Und das ist ja kein hochkomplexes Spiel, ne? Also ich mach's halt, ich finde bei mir ist auch mal so, ich sag dann so, hier, dann lege ich mal so ein paar Spiele auf den Tisch und dann so, sag ich so, ja, hier, auf die hätte ich Bock. So, und dann kommt noch die Frage, von welchen kannst du denn die Regeln? Habe ich alle mal gelesen, aber ist nicht schlimm, sondern so zum Beispiel Rurik hole ich dann raus, guck mal hier, dann blätter ich so durch, sind nur 5 Seiten, das können wir auch einmal kurz zusammen machen, kommt mal besser, mal schlechter an, ne, aber
dann rufst du eben schnell einen Friede an und sagst, Friede, erklär
einen. Komm, Friede, machen wir jetzt Tsukuyomi, wir müssen an der Stelle, nicht, dass er echt böse ist, Friede, wir haben dich lieb, Junge, ohne Scheiß, wir haben dich, du bist.
Der kriegt bei mir in der WhatsApp-Gruppe, kriegt er auch immer richtig Schelte, aber bleibt in der Gruppe, also das heißt, ja. Bisschen Zuckerbrot.
Kenn dich nicht, aber ich fand deine Erklärung super.
Ja, siehst du, nur durch deine Erklärung hätte Alex jetzt sofort loslegen können mit Tsukuyomi.
Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Bock auf Tsukuyomi, weil ich mich jetzt interessiert, wie es wirklich geht.
Alter, das Spiel ist wirklich geil. Es ist richtig geil.
Ich habe schon wieder Bock drauf.
Ja, ich hab's, hab ja auch ein schönes Video zu gemacht. Ich hab,
Das hat der Potti sich auch angeguckt,
Ja, der Friede sich angeguckt. Auch tatsächlich. Also ich finde, Tsukuyomi ist, also vielleicht habe ich da auch einfach nur noch einen emotionalen Bezug noch zusätzlich dazu, ne? Aber ich finde, dieses Spiel ist auch so rund. Man muss sich natürlich vorher darauf einlassen, das Spiel sieht nicht danach aus, dass es super episch wird. Aber wenn du dich dazu entschließt, ich glaube, du kannst wählen zwischen 3 und 4 oder maximal sogar 5 Runden quasi. Und dann hast du auch wirklich ein Spiel, was auch 5 Stunden gehen kann. Ne? Also da musst du dich schon drauf einlassen. Aber ansonsten ist das so ein rundes Spiel. Die Fraktionen fühlen sich alle an, wie sich die Fraktionen anfühlen sollten. Die Aktionen machen Sinn. Es ist alles thematisch. Also ich bin ich spiele total gerne die Dark Seed. So einfach auf Masse rauslaufen.
So richtige Priester sind das.
Dann wird irgendwie wird da so eine Wespe getötet, die kackt da noch so ein Ei aus und dann liegt da so ein Ei rum und das super.
Non-Ei. Ich finde, also ich hab ja die Regeln jetzt perfekt drauf. Du kriegst 6 Handkarten und du kannst entscheiden, ob du ein episches Spiel mit 5 Spielrunden machst, also quasi nur eine Karte von jedem nicht zum Einsatz kommt. 4 Runden ist Standard und 3 Runden ist ein kürzeres.
Ja, genau.
Das dauert aber tatsächlich auch schon 2,5-3 Stunden. Kannst du schon trotzdem damit zubringen, gerade wenn es die Erstpartie ist.
Ja.
Wirklich das große Plus ist, finde ich, diese asymmetrischen Fraktionen, die ich aus keinem anderen Spiel so richtig kenne. Ne? Du hast so Cyber-Samurai, du hast dann so eine Kampfgruppe, die sind wirklich total unterschiedlich auch. Wale in der Erweiterung. Ich habe die Children of Lion gespielt, also so ein bisschen so.
Dann gibt es noch die Drachen.
Mäßig so und sowas, die Drachen und wirklich alle total unterschiedlich. Und was wirklich, wirklich, und das habe ich bei meinem Instagram-Account auch nochmal unterstrichen heute. Wenn man erwartet, das wird so ein Kampfspiel, dass du mit deinen Fraktionen da nur alles wegmetzelst, dann ist das gar nicht so, weil wir waren alles 3, so hat Felix das nochmal auch per WhatsApp bestätigt, defensive Fraktion. Und wir haben eher damit gearbeitet, weil du spielst einen Angriff aus, aber entweder spielst du eine Vernichtung, das heißt, du greifst jemanden an, oder du spielst eine Eroberung. Mhm. Das heißt, wenn du nur mehr Kampfkraft in dem Gebiet hast, kannst du einfach das Gebiet erobern, was dir am Ende einen Siegpunkt gibt. Das heißt, das hat wirklich so eine einzigartige Komponente, wo du dann tatsächlich so ein Area-Control-Spiel hast, was nicht so ist wie jedes andere. Und ich merke schon selber, wenn ich so kurz wieder darüber berichte, wenn du wirklich richtig im Thema bist, Feuer und Flamme bist für ein Spiel, dann fällt dir das auch immer leichter, das irgendwie thematisch zu präsentieren. Ja. Auch so wie der Andi dann so ein World Wrestling bei uns dann präsentiert hat, wo ich erstmal sage, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und dann sagt er, ja, und jetzt hier guckt ihr euch den Catcher an und so. Du hast richtig Bock, so du bist mit drin, du bist schon abgeholt irgendwie und kannst dich schneller reinversetzen, als wenn du wirklich so nüchtern das Spiel so runterratterst dann, ne? Ich habe mir 2 Fragen aufgeschrieben in der Zeit, wo wir uns hier unterhalten. Was seid ihr für Spielertypen? Seid ihr eher die sagen, boah, ich bin froh, wenn ich der Erklärer bin und hab gern so ein bisschen die Dominanz und hab so ein bisschen das Ganze unter Kontrolle? Oder seid ihr wirklich so, ich komme gerne zu einem Spieleabend und lehn mich zurück, lass mir ein Spiel erklären, entdecke was Neues und denk, geil, da habe ich ein neues Spiel? Oder seid ihr eher so ja, ich möchte gerne was auftischen, ich habe das so. Vielleicht fängt der Alex nochmal an hier.
Ich bin eine Mischung, würde ich sagen. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie den Leuten dadurch, dass ich das Spiel gerne spielen würde, das denen aufzudrängen. Ich versuche das denen natürlich positiv zu verkaufen, aber ich sage jetzt, okay, wenn ihr mehr Bock auf was anderes habt, spielen wir was anderes. Aber natürlich wäre das total blöd, was anderes zu spielen. und ich erkläre es auch gerne selber, wenn ich das Spiel kenne. Und beim Erklären lassen, das hängt aber so ein bisschen davon ab, wenn ich die Person kenne, die das erklärt, und ich weiß, sie erklärt gut, dann kann ich mich da total drauf einlassen. Ich kenne so ein paar Leute, von denen will ich kein Spiel erklärt haben. Friede. Weil ich weiß, dass es irgendwie immer in Streit endet oder so. Also wir hatten mal so eine Spielrunde hier auf der Arbeit und da war einer, der hat immer, wenn man nachgefragt hat bei was, offensichtlich gesagt. Offensichtlich ist es so, dass man den Zug zuerst machen muss und dann das andere. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich total den Spielspaß verloren habe. Also bei sowas will ich dann selber lieber der Erklärer sein und die Regeln schon kennen.
Offensichtlich.
Offensichtlich ist das total blöd, dass du diese Frage stellst, weil das erklärt sich von selbst, Meckert.
Boah, aber also an der Stelle auch, wenn sie es hört, ey, ich muss auch, glaube ich, an der Stelle muss ich mich mal entschuldigen. Und zwar so Yassi und Ramona, mit denen spiele ich ja immer relativ viel. Und die tun mir eigentlich auch echt im Nachhinein immer leid, weil dann, ich habe schon denen schon so viele Spiele erklärt, dass ich wahrscheinlich mittlerweile einfach jede Frage als die eine millionste Frage wahrnehme, obwohl sie die erste Frage zu einem Spiel ist, die auch vollkommen legitim ist, dass ich dann immer schon so abgefuckt reagiere, ne? So, keine Ahnung, offensichtlich oder ey, ich hab dir das jetzt schon erklärt und dann kommt auch immer, boah, sei doch nicht immer so gemein. So, ja, sorry, aber offensichtlich.
Lass mich doch erstmal zu Ende erklären, dann klärt sich die Frage gleich noch am Ende, oder?
Ja, aber ich würde tatsächlich, um jetzt auch direkt mal einzuhaken, was der Heidi gerade gefragt hat, ich würde sagen, zu 90% bin ich gerne der Erklärbär, liegt aber tatsächlich daran, weil ich einfach noch so viele Spiele gerne spielen möchte, die ich noch auf meinem Pile of Shame habe. Angenommen, ich hätte jedes Spiel in meinem Regal schon gespielt, würde ich mich auch locker zurücklehnen und sagen, okay, jetzt gebe ich mal das Zepter ab. Aber da ich selber noch so viel habe, was ich auch mal zocken möchte und dann übernehme ich gerne das Zepter tatsächlich.
Krass. Ja, ich bin hin und her gerissen. Also ich mag es super gerne in bestimmten Runden, wenn mir ein Spiel erklärt wird auch, um einfach so dieses so Entdeckende, ne, so, ah, geil, das Spiel kenne ich noch nicht und oder vielleicht ist ein Spiel auch kompliziert, wo ich sage, ah, da bin ich nicht so regelfest. Bin froh, wenn mir jemand anders das erklärt. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich wirklich jemand so, der gerne so auch so der Gastgeber ist, der die Leute einlädt und das so vorbereitet und Spiele dann auch erklärt und vielleicht das auch sogar gemeinsam, wenn jemand auch die Regeln kennt. Und da käme ich zu meiner nächsten Frage, die ich mir nämlich aufgeschrieben habe, nämlich feiert ihr das Vorbereiten? Ich habe bei Tsukuyomi, das liegt ja jetzt zurück, welche Fraktion wollt ihr? Dann habe ich erstmal die Fraktionen geschrieben und habe gesagt, sucht euch eine aus. Dann habe ich schon die Sheets rübergeschickt und so und habe das Spielbrett schon zu Hause aufgebaut und alle Schälchen, ne, die klassischen Schälchen, wo dann die Token drin sind und so bereitgelegt. Das ist ja dann auch so ein bisschen so, man zelebriert das und man hat das dann schon so dann auf dem Tisch, man kennt die Regeln und feiert ihr das auch so? Sagt ihr auch so, ah, komm, so wie so ein Krimi-Dinner-Abend, so hier ist schon mal deine Rolle und wenn du kommst, dann bist du direkt on fire.
Ja, Alex, hau raus.
Ja, soll ich wieder anfangen?
Ja, sicher.
Ja, da hast du gerade einen wunden Punkt angesprochen, weil wir tatsächlich ein Krimi-Dinner vorbereitet hatten und dann war der Lockdown. Das Krimi-Dinner hat bis heute nicht stattgefunden. Das steht da unten. Ich hatte mich schon emotional, kostümtechnisch, seelisch darauf vorbereitet und ich weiß immer noch nicht, wer der Mörder ist. Ein Drama. Aber ja, also wenn ich total richtig Bock auf das Spiel habe, dann mache ich solche Sachen und bin, glaube ich, auch so ein bisschen nervig bei den Mitspielern. Also wir haben eine Gruppe, mit denen spielen wir eigentlich alle Legacy-Spiele. Wir haben mit denen Pandemic 1, Pandemic 2 und wir spielen mit denen garantiert auch Pandemic Season 0. Und als das zweite dann hier war und habe ich ihnen allen schon gesagt, Leute, hier und so, wir müssen dann da und da und bereitet euch schon mal emotional darauf vor, dass wir die Welt erkunden müssen und das ist ganz anders als beim letzten und so über Chat und über weiß ich nicht, Bilder rübergeschickt, guckt hier, das war voll geil, aber so richtig schon vorzelebriert. Also das kann ich schon, aber bei meistens mache ich das im stillen Kämmerchen für mich.
Boah, ich zelebriere das voll, ohne Scheiß. Aber da kommt es auch wirklich auf das Game drauf an, ne? Jetzt so, es gibt so Spiele, da bereite ich hier relativ unemotional vor, so emotionslos, dass ich dann einfach sage, so, okay, hier habe ich Bock drauf, ne? Hier, das ist so Weltraum, können wir ein bisschen rumfliegen, können wir alles machen, lass mal anfangen zu spielen, ja, so. Aber nein, ich habe aber zum Beispiel, ich weiß, werde auch in echt Tsukuyomi ist zum Beispiel auch so ein Spiel, das habe ich immer. Genauso wie du, ne? Dann schon mal, ey, Leute hier und dann, ich baue das dann auch immer schon so als auf. Also für mich ist immer wichtig, so wenn ich das vorbereitet habe, dass die Leute reinkommen, wie bei Kyklades jetzt, Spielbrett war schon, ja. Die einzelnen Farben alle schon hingestellt. So, okay, hier, ne, dann sucht euch eine Farbe aus, ne? Alles schon vorbereitet, ne? So die ersten Sachen standen schon, der Tisch aufgeräumt, die Schälchen stehen alle da. Ich mach das immer so, dass ich die Schachtel noch irgendwo hinstelle, so. So, das zelebriere ich dann schon. Aber es kommt auch tatsächlich wirklich aufs Spiel drauf an und wie gut ich auch vorbereitet bin. Und dann feiere ich das. Und jetzt hake ich direkt nochmal ein, weil du gesagt hast, Krimi-Dinner. Ich Ich werde dieses Jahr, möchte ich gerne zu Silvester eins machen. Letztes Jahr habe ich an meinem Geburtstag eins gemacht und wir haben Der Pate von Chicago gespielt. Und es war so eine richtig, richtig coole Erfahrung, weil A, ist es ja wirklich so, und da habe ich das wirklich, es war halt mein Geburtstag zum einen und zum anderen, dann habe ich so, du schickst ja die Einladung raus. Dann saß ich erstmal zu Hause, oh, wem gebe ich denn jetzt welche Rolle? Ah, und hab dann so richtig so, alles klar. Dann die Einladung habe ich wirklich per Post rausgeschickt, so, ne, dass sie die alle, hab von jedem die Adresse. Ich habe gesagt, ah, lasst euch überraschen, ihr kriegt Post von mir, so, ne. Dann habe ich natürlich mich um das Essen gekümmert, war einkaufen, hab vorbereitet, gekocht. Dann habe ich, das findet so eine, die Taverne zur grünen Tür, dann habe ich so ein Schild gemacht, die grüne Tür, hab das so bei mir oben über die Eingangstür. Ja, hab das so über die Eingangstür gehangen und hab jedem gesagt, ey, und denkt an den geheimen Code, damit ihr überhaupt reinkommt und so. Und da war ich auch voll drin. Das hat super Spaß gemacht. Und das war auch richtig, richtig geil. Also es hat echt Bock gemacht. Wir waren wirklich auch 8 Leute. Und unfassbar gut. Das ist ja wie so ein perfektes Dinner, nur halt, dass du noch so eine Story halt miterlebst. Klar war das so ein bisschen strugglig, weil ich dann natürlich auch mal kochen musste und so. Und aber es hat on point, alles funktioniert. Alle waren die ganze Zeit in ihren Rollen drin. Und das habe ich vorher und das habe ich nachher zelebriert. Und das fand ich auch richtig geil. Also wie gesagt, es kommt immer drauf an. Ich meine, jetzt steht ja das Potti-Wochenende an nächste Woche. Heute haben wir die T-Shirts bestellt. Und da bin ich auch richtig heiß drauf. Ich hoffe ja noch, dass ihr zwei oder dass wenigstens du oder so noch vorbeikommen könnt irgendwie. Leider ist mir die Kohle für den Heli ausgefallen, aber irgendwie würde ich mich sehr freuen.
Out. Wir sind ja tatsächlich gerade in der Phase, wo wir gar nicht wissen, ob wir in 1-2 Wochen noch nach Deutschland dürfen ohne Quarantäne.
Ja, yeah, I know.
Die Schweiz steht ja zum Teil schon auf der deutschen Quarantäneliste, aber unser Kanton noch nicht. Mhm. Das kann auch jederzeit passieren.
Echt? Ja. Ist das so krass bei euch in der Schweiz, ne?
Naja, also in der Romandie, das ist der französische Teil, das sind jetzt 2 Kantone, die haben 170 oder 130 pro 7 Tage. Mhm. Die sind auf der deutschen Quarantäneliste. Dann Fribourg kommt als nächstes. Er weiß nicht mehr, wie viel. Und Zürich ist im Moment bei 30 oder 40. Und die deutsche ist ja 50, ist, glaube ich, die Grenze, der Schwellwert in Deutschland. Mhm. Könnte schon passieren. Deswegen haben wir jetzt unseren Familienbesuch auch vorgeschoben auf nächstes Wochenende. Mhm. Um dem vielleicht noch zu entgehen.
Ja, aber wie gesagt, also das ist jetzt auch so eine Sache, das zelebriere ich halt auch voll, ne? Irgendwie von Tag zu Tag fieber ich immer näher drauf hin und überlege mir jetzt auch schon, welche Spiele, und die will ich auch dann alle schon vorbereiten, sodass man da wirklich, weil an so einem Wochenende, da willst du wirklich nicht dich dann hinsetzen und dann noch Regeln durchlesen. So, da willst du wirklich einfach, ey komm, alles klar, wir zocken jetzt Too Many Bones, bam, hin und gezockt, alles klar, was willst du denn jetzt zocken? Ja, ich hab doch hier das dabei, ja, alles klar, komm auf den Tisch, bam. Das Einzige, und da freue ich mich jetzt schon drauf, Daniel, am Freitag nächste Woche wird es wieder eine epische 6er-Partie Twilight Imperium geben. Und ich habe extra alles auf Deutsch und ich werde jetzt gucken, dass ich die ganzen Rassen da noch laminiert kriege und die ganzen Karten noch sleeven und sowas, und alles auf Deutsch ist. Deutsch? Ja.
Nee, woher?
Tja.
BGG oder was?
Nee. Brauchst du das auch? Soll ich dir mal rüber sneaken?
Sag mal, BGG oder was?
Ja, wir quatschen gleich, wenn die Kamera aus ist. Ja, freue ich mich richtig drauf. Freue ich mich richtig, richtig drauf. Und das zelebriere ich dann natürlich auch mega, ne? Weil dann will ich auch an diesem Freitagmorgen, wenn wir uns um 10 Uhr an den Tisch sitzen, dann will ich im Hintergrund Rocky Balboa laufen haben und dann geht's los, so, ne?
Ja. Meinst du, wenn ich arbeite in der Schule, ne?
So. Richtig, richtig, richtig.
So du bist echt eine harte Arbeitssau.
Ey, Alter, das habe ich mir jetzt wirklich mal gegönnt. Das habe ich mir jetzt wirklich mal gegönnt. Das habe ich mir auch verdient. So, Leute, fast schon eine Stunde 40. Also wir sind, ich würde sagen, vom Thema sind wir durch. Ich weiß nicht, hat noch jemand durch Zufall irgendwas, was er gerne noch loswerden möchte?
Ja, dann denke ich, es wird Zeit für ein weiße Känze.
Ach, Quatsch. Ey, das ist okay, natürlich alles gut. Vollkommen überraschend für uns. Also
I love it. Ich finde das so geil. Ey, mir geht da tatsächlich immer eine ab. Das ist ja auch quasi das mit Vorbereiten. Ne? Das liebe ich einfach.
So, da habe ich tatsächlich so ein bisschen übertrieben vielleicht. Sehen wir gleich. Ich hatte auf jeden Fall richtig Bock drauf und habe was gesucht, mit dem ich das machen kann, was ich vorhab, und habe nichts gefunden, habe es dann selber implementiert. Bereitet euch mal darauf vor, dass es optisch noch schnell hingerotzt werden musste, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte.
Alex hat mal kurz eine weiße Känze-Känze-App programmiert.
Quasi, genau. Das ist geil. Es passiert nämlich Folgendes jetzt. Hon vs. Alex präsentiert A kleiner B, das Brettspiel-Quiz der Vergleiche. Oha. Die Regeln sind verwirrend, aber sehr einfach. In jeder Frage wird ein Vergleich und vier mögliche Antworten vorgegeben. Die Kandidaten müssen nacheinander jeweils ein A und ein B so aus den Antworten auswählen, dass Antwort A im Vergleich kleiner ist als Antwort B. Krass. Ist der Vergleich korrekt, so bekommt der Kandidat einen Punkt. Na, schon verwirrt?
Ja.
Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Krass, ein möglicher Vergleich wäre, A hat weniger Buchstaben als B. Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Variante. Mögliche Antworten könnten sein Monopoly und die Quacksalber von Quedlinburg. Was wäre dann hier die richtige Antwort?
A, B.
Also was wäre A?
Also ja, A wäre dann wahrscheinlich Monopoly und B wäre die Quacksalber von Quedlinburg.
Korrekt.
Okay. Mhm.
Gut. Wie schon erwähnt, gibt es zu jedem Vergleich vier mögliche Antworten. Jede davon kann nur ein einziges Mal gewählt werden. Das bedeutet, dass der zweite Kandidat jeweils nur noch zwei mögliche Antworten hat. Also eine 50-50 Chance, richtig zu antworten. Um die Fairness zu wahren, beginnt deswegen jede Runde ein anderer Kandidat. Okay. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Strategietipp. Manche Antworten können offensichtlicher sein als andere. Das heißt, es bietet sich an, als erster seine Antworten so auszuwählen, dass der zweite Kandidat es möglichst schwer hat. Okay.
Alter, ihr solltet ein Brettspiel daraus machen. Ich finde das jetzt schon total geil.
Boah, gut, das ist crazy auf jeden Fall. Könnt ihr das sehen?
Ja. Also für unsere Hörer, der Alex hat hier ein schönes Dashboard quasi programmiert. Hornbirds Alex präsentiert A kleiner B.
Von der Schule früher Turbo Pascal.
Ja, und da sind die Punktestände für Potti und Haider und dann steht A, ja, den Rest, den lest dann jetzt Alex quasi vor, dann kommt die Frage. Also wir sehen's, aber ihr könnt auch mitraten, auch wenn ihr es nur hört. Alles gut.
Genau, also das heißt, beide tatsächlich geachtet.
Ist es so, dass beide quasi einen Punkt machen können?
Genau.
Weil, boah, das ist ja völlig crazy, ey. Mach mal ein Brettspiel daraus. Wie geil ist das denn, ey?
Super, hab ich ja, oder? So mega. Mega geil, ey.
Schauen wir mal, was passiert. Die erste Frage ist, A ist älter als B. Die möglichen Antworten sind Terraforming Mars, Root, Pandemic Legacy Season 1 und Wingspan. Es geht hier um das Datum der Erstveröffentlichung.
Ja.
Ein kleiner Tipp. Jedes Spiel wurde in einem anderen Jahr veröffentlicht.
Ja. So, wer fängt an? Du sagst ja irgendjemand Potti anders fängt an.
Potti ist, genau. Potti,
ich fange an.
Markiert, du fängst an.
Also A ist älter als B, ja?
Boah, ist das geil.
Genau. Dann würde ich sagen, A ist Terraforming Mars und B ist Wingspan.
Schauen wir uns das an.
Geil, da läuft sogar ein Countdown runter.
Korrekt, Terraforming Mars wurde 2016 das erste Mal veröffentlicht und Wingspan 2019. Damit bleiben Root und Pandemic Legacy Season 1.
Wie geil ist das denn, ey? So richtig geil programmiert. Dann würde ich sagen, Pandemic Legacy ist älter als Root. Also Season 1.
Hätte ich auch getippt.
Ah, und jetzt weiß ich auch.
Das ist korrekt.
Jetzt weiß ich auch, was du meintest, Alex. Mit ich könnte jetzt auch so schweinisch sein und sagen, komm, Root und Wingspan sind beide relativ jung. Dann das ist schwieriger. Dann wähle ich einfach die beiden anderen Spiele aus.
Genau.
Geil. Cooles Ding.
Alles gut, klar. Jeder einen Punkt.
Nochmal für die Zuhörer: Pandemic Legacy Season 1 2015, Root 2018. Gut, das war jetzt ein leichterer Einstieg. Jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter. Die zweite Frage ist. Oder der zweite Vergleich ist, A hat ein besseres BGG-Ranking als B. Das bedeutet, ein Spiel, das auf Platz 1 ist, würde hier A einnehmen.
Mhm.
Gut, so, die Möglichkeiten sind Blood Rage, Clans of Caledonia, Concordia und Quacksalber von Quedlinburg. Und der Haider beginnt.
Concordia hat ein besseres Ranking als Quacksalber.
Schauen wir uns an, ob das stimmt. Richtig, Concordia ist aktuell auf Platz 17 und Quacksalber ist aktuell auf Platz 73.
Obwohl, das ist eigentlich leicht für ein Potti jetzt, glaube ich. Obwohl.
Blood Rage versus Clans of Caledonia.
Also ich habe mir letztens mal die Liste angeguckt. Auf jeden Fall sind Blood Rage und Clans of Caledonia enger zusammen als Concordia und Quacksalber.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
Aber ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, Blood Rage hat ein besseres Ranking als Clans of Caledonia. Sorry. Ich meine, Blood Rage ist, ja, log mal ein, ich meine, Blood Rage ist irgendwo auf 20 irgendwas und Clans of Caledonia irgendwo bei 40 oder sowas.
Boah, Alter, guck mal, wie krass.
42, mega krass. Gut.
Heftig. Ja, habe ich nämlich letztens nochmal nachgeguckt, ey.
Jetzt schauen wir uns einen anderen Vergleich an. A hat eine niedrigere Komplexität auf
Boah, bist du ein Banner, Alter.
Und die möglichen Antworten sind On Mars, Lisboa, Escape Plan und The Gallerist. Potti fängt an.
Ja,
ich wüsste, was ich nehme, ey.
Ich würde sagen, boah, also von dem, was ich zumindest gehört habe, sind, würde ich, Lisboa und On Mars sind eher mit höherem Komplexitätsgrad, um jetzt erstmal
auch. Ja, dann sind eher so im unteren Familienspieler.
Genau, genau. Die Frage wäre jetzt, wenn ich mir jetzt sicherer wäre, ob Gallerist oder Escape Plan zum Beispiel, wie da das der Unterschied wäre, würde ich mir das nehmen, weil dann müsste der Heider zwischen On Mars und Lisboa wählen. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht geschissen.
Aber so habe ich auch überlegt.
Das kriege ich aber, glaube ich, nicht geschissen, weil dazu sind die zu eng. Also ich würde einfach mal einsteigen, indem ich sage, The Gallerist hat eine niedrigere Komplexität auf BGG als On Mars.
Okay, schauen wir uns das an. Korrekt, 4,29 im Vergleich zu 4,62.
Gut. Okay, dann ist das ja eigentlich ganz nett, netter Zug von dir, weil Escape Plan wird sicherlich eine niedrigere Komplexität haben als Lisboa. Ich glaube, Lisboa hat sogar 4,65 oder so, kann sein. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen komplexer als On Mars.
Willst du das so einloggen?
Ja.
Escape Plan, kleiner.
Aber jetzt bin ich mal gespannt. Gallerist 4,29. Ich hätte nämlich Gallerist.
Korrekt. Escape Plan hat tatsächlich mit Abstand die niedrigste mit 3,69.
Krass, ja, aber da war ich mir halt unsicher. Ne? Und Lisboa ist, glaube ich, das Komplexeste, ne, von denen. Ne?
Ich glaube, ich kann nochmal nachschauen.
Ich glaube tatsächlich, jetzt war gerade On Mars.
2 und Mars war das
Komplexeste. On Mars war tatsächlich das Komplexeste.
Krass. Obwohl, auch da ist wieder so,
im Vergleich zu 4,57.
Auch da ist wieder das Spannende, ne? Wenn du On Mars zockst und die Mechaniken verstehst, dann spielt sich das auch so geil runter. Ne? Aber halt das Reinkommen und erstmal alles verstehen, wie alles vernetzt ist. Ne? Small.
Gut, wir haben immer noch Gleichstand, aber keine Angst, es kommen noch sehr schwierige auf euch zu. Aber
boah, das ist geil,
natürlich
das ist
erstmal
richtig,
leichter.
Richtig, richtig gut.
Das nächste ist, A hat weniger Würfel als B. Die möglichen Spiele sind Too Many Bones, Roll for the Galaxy, boah, Sagrada, Alter, und Role Player. Alter. Beginnen tut Heider.
Alter.
Es, Roll for the Galaxy. Erweiterungen, einfach nur die Grundspiele.
Ja. Roll for the Galaxy hat weniger, also Grundspiel. For the Galaxy hat weniger als Too Many Bones.
Okay, schauen wir uns das an.
Bitte, bitte. Das,
boah, Roll for
the Galaxy krass. Hat 111 Würfel, Too Many Bones hat.
Aber ich hätte Roleplay ist ja wie schwieriger.
Also ich hätte auch Too Many Bones ganz weit vorne gerankt. So. Immerhin habe ich alle Spiele bis auf Roll for the Galaxy schon mal gezockt, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, Sagrada oder Roleplayer? Ich würde sagen, Roleplayer hat weniger Würfel als Sagrada.
Okay, ich logge ein. 3, 2, 1.
Bams!
Roleplayer hat 73 Würfel.
Schade, Heider, ist dein Plan nicht aufgegangen, du Fatzke, ne? Junge.
Aber das war, ja, aber das war ein bisschen schwieriger.
Tatsächlich, geil. Ja.
Ey, das ist ein richtig cooles weiße
Kind. Es wird immer schwieriger, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Also, ich habe versucht, den Schwierigkeitsgrad anzuheben. Ja, ich habe gerade nochmal in meine Liste geschaut. Ja, gut. Der nächste Vergleich ist A, hat weniger Erweiterungen als B.
Boah.
Hier ist es wichtig, es gelten nur offizielle Erweiterungen, es gelten keine Promo-Erweiterungen, keine Kickstarter-Exclusives, nur Erweiterungen, die man im Retail erwerben kann. Die vier Möglichkeiten sind Everdell, Klong, Western Legends und King of Tokyo. Beginnen tut Potti.
Das ist echt geil.
Ne? Also nur die offiziellen, ne?
Ja.
Potti, aber nur die offiziellen.
Nur die offiziellen war das, ne? Nee, weil ich überlege nämlich gerade, ne, King of Tokyo hat ja auch ein paar.
Würde man sagen, official, würde man.
Die Frage ist, boah, bei King of Tokyo ist es ja so, dass da noch diese ganzen Monster am Start sind. Ich weiß gerade noch nicht, wie viele das sind.
Vielleicht noch ein Strategietipp. Nicht dem Gegner verraten, was es für
ein ja. Alles gut. Boah, ich müsste jetzt echt. Ich müsste jetzt echt herbe raten.
Hey, mach da bitte ein Brettspiel raus. Wie geil ist das denn? Das ist mega gut.
Ich würde darauf tippen, dass Boah.
Das ich bin mir ziemlich sicher, dass A hat weniger als B.
Okay, ich muss jetzt, glaube ich, echt mal raten und ich gehe einfach mal meinem Bauchgefühl nach. King of Tokyo hat weniger Erweiterungen als Everdell. Ich bin mir aber echt nicht sicher, weil King of Tokyo hat irgendwie 3, 4 Monster und bei Everdell sind die offiziellen Erweiterungen, sind glaube ich jetzt 4 oder 5, obwohl, warte mal kurz. Welcher Stand denn? Weil Western Legends zum Beispiel
gestern.
Ach komm, scheiß drauf, lass es einfach so. King of Tokyo hat weniger als Everdell. Obwohl es wahrscheinlich jetzt genau umgekehrt war.
Ja. Tatsächlich hat King of Tokyo 6 Erweiterungen inklusive Monster Packs und Everdell hat 3 Erweiterungen.
Ja, ja.
Also jetzt müsste ich mal dezidieren und würde sagen, Western Legends hat, glaube ich, 2 offizielle Erweiterungen da, diese Anti-Up und noch eine. Klong hat super viele, aber zählt da auch Klong in Space und sowas mit zu? Nee, ne? Nur tatsächlich genau, nur das Klong, dasselbe. Klong. Dann hast du da, boah, das ist schwierig. Ich würde aber trotzdem sagen, Western Legends hat weniger als Klong.
Okay. Boah, würde ich gar nicht sagen, ey.
Western Legends hat 2 und Klong hat 5 Erweiterungen. Das sind diese ganzen Maps bei Klong.
Ja, stimmt. Ja,
genau,
stimmt,
genau, diese Spider und Abyss und
crazy. Gut, jetzt steht es 5-4. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das nächste testet nicht nur euer Brettspielwissen, sondern auch noch ein anderes Schulwissen. Schauen wir uns das mal an. A liegt südlicher als B und die Antworten sind Macau, Tikal, Mombasa und Maracaibo.
Oh.
Heide, du fängst an.
Ich fange sogar noch an. Boah.
Sind übrigens auch alles Brettspiele.
Tikal liegt südlicher als Mombasa.
Soll ich einloggen?
Mhm.
Tikal, Mexiko, liegt auf Breitengrad 19 und Mombasa, Kenia, liegt auf Breitengrad -4. Bleiben noch Macau und Maracaibo.
Vom Feeling her würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wo Maracaibo liegt. Macau aber auch nicht, ey. Ich rate einfach mal und sag, Macau ist südlicher als Maracaibo.
Gut, Macau liegt knapp bei Hongkong. Das ist auf Breitengrad 22. Und Maracaibo ist Venezuela und liegt auf Breitengrad 1.
Fuck, Alter.
Oh Mann, gut, aber steht immer noch 5-4. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass bei der Aufgabe viele Punkte rauskommen, aber ich fand sie zu lustig, um sie nicht reinzunehmen.
Voll gut.
Gut, das nächste, ein bisschen komplizierter. Der Designer von A beim Vornamen kommt im Alphabet vor dem Designer von B. Wie gesagt, es geht um den Vornamen. Es geht um Gloomhaven, Wingspan, Agricola und Great Western.
Der erste Buchstabe des Vornamen quasi, oder was?
Also wenn die ersten 2 Buchstaben gleich wären, dann der dritte.
Great Western Trails Designer kommt im Alphabet vor dem Designer von Gloomhaven. Vorname hast du gesagt, ne?
Alexander.
Alexander und Isaac.
Alexander Pfister versus Isaac Childress. Perfekt. Jetzt bleiben noch Wingspan und Agricola.
Wingspan ist ja Elizabeth Hargraves und jetzt muss ich nochmal, Agricola ist doch der, warte mal.
Ey, Alter, hör auf jetzt.
Der alte Uwe. Bin auch dabei. Das heißt, Elizabeth, der Wingspan, kommt vor Agricola.
Jetzt denke ich mir, ich hätte den Countdown kürzer machen sollen. Auch korrekt, Elizabeth Hargrave versus Uwe Rosenberg.
Yes.
6-5. Gut, ich muss mal eben gucken. Ja, in der nächsten Frage geht es darum, wie gut ihr euren eigenen YouTube-Kanal kennt. Folge A von Brett Time Story hat weniger YouTube-Aufrufe als Folge B.
Oh.
Es geht um Folge 1, 2, 3 und 4.
Oh. Heider fängt an.
Ich beginne. Folge 3 hat weniger Aufrufe als Folge 1.
Na, du Lutscher, ey. Folge 1 war die meistgeklickte Folge bei uns.
Yeah. Folge 1 hatte Stand vorgestern 730 Aufrufe und Folge 3 408. Schreib noch Folge 2 und Folge 4.
Ich finde aber, man hätte die Frage ein bisschen cooler formulieren können, indem man die Zahlen einmal mit 10 multipliziert, damit es sich cooler anhört als. okay, warte. Ich würde sagen, Folge 2 hat weniger Aufrufe als Folge 4.
Folge 2, Folge 4. Schauen wir uns das an. Folge 2 hat 520.
Ach, hör doch auf,
ey. Folge 4 hat 438. Es steht 7-5, aber wir haben noch mal 7 Vergleiche.
Okay, das geht noch.
Wow.
Gut, das nächste. Jetzt geht es um euer räumliches Wahrnehmungsvermögen.
Oh.
Wie viel A hat eine dünnere Schachtel als B. Es geht um die Neuauflage von Burgen von Burgund, Little Town, Der Weiße Hai und Western Legends, die Kickstarter-Version.
Boah, Junge, das ist genau der Ring, was ich nehmen würde.
Dass Western Legends im Retail genauso hoch ist.
Da wüsste ich genau, was ich nehme.
Boah, ich kenne halt Bubu und Little Town nicht. Eine dünnere Schachtel. Also meinst du von der, ach so, ich habe jetzt nicht vom Verpackungsmaterial, du meinst jetzt von der Dicke, wie die ins Regal passt. Genau,
also mal zum Vergleich von vorher, wenn wir hier Elektropolis uns anschauen würden, ist
relativ. Ah, okay. dann würde ich tatsächlich vermuten, dass Western Legends eine dünnere Schachtel hat als Jaws.
Du Penner, ey. Jaws ist doch so die deutsche, obwohl die deutsche Schachtel ist ja so ganz dünn, die englische nicht.
Korrekt, ja. Aber knapp. Boah. Western Legends hat 8 cm und der Weiße Hai hat 8,5 cm.
Krass.
Ich würde sagen, Little Town hat auf jeden Fall zu der neuen dieser Castles of Burgund die Verpackung. Also Little Town ist dünner als Bubu.
Gut, schauen wir uns das an. Und auch das ist korrekt. 6,5 cm im Vergleich knapp. Zu 7 cm. Genau. Gut, jetzt brauche ich eine Sekunde. Ich decke meine Webcam ab. alle Zuhörer da draußen, die beiden können mich jetzt nicht mehr sehen. Ich habe ich werde jetzt nämlich testen, wie gut sie meinen Stream beobachtet haben. Mhm. Also wir testen, liebe Kandidaten, wie aufmerksam ihr wart, als ihr mich noch sehen konntet. Falls ihr euch erinnert, hinter mir steht ein kleines Regal mit übereinander gestapelten Spielen.
Ja.
Also kommen wir zum Vergleich Nummer 10. A liegt im Regal hinter Alex unter B. Zum Vergleich stehen Wingspan, Photosynthese, Harris New Eden und Everdell.
Boah.
Alter.
Tja, ich weiß es. Heiden. Hoffe ich.
Ich musste mich vor euch zusammenreißen, nicht auf Everdell
zu zeigen. Also Wings liegt im Hinter, unter. Also Wingspan liegt unter Everdell.
Okay. Liegt Wingspan unter
Everdell? Ja, Everdell lag ganz oben.
Korrekt. Yes. Wingspan liegt an 10. Stelle und Everdell liegt an 12. Stelle in dem Regal. Bleiben noch Photosynthese und Paris New Eden.
und ich meine, Paris New Eden liegt unter Photosynthese.
Wow, ihr habt richtig gut aufgepasst. Auch das ist korrekt, wie ihr hier nochmal euch anschauen könnt. Ich habe extra nur die Spiele genommen, die über diesem Punkt liegen, damit man sie in der Kamera aussehen kann, die ganze Zeit, während wir geredet. Gut, noch vier Vergleiche.
Mann, ey.
Nein, noch 5.
Jetzt muss ich langsam mal aufholen hier.
Gut, es steht 9-7 aktuell für alle.
Ich bin immer noch geflasht von diesem Spielempfinden. Das ist geil, das ist richtig cool.
Schauen wir euch eure Mit-YouTube-Kanal-Betreiber an. Wie gut kennt ihr die Szene? A hat weniger Abonnenten als B.
Brett Ballett hat weniger Abonnenten als Better Board Games.
Okay. Get on Board und Brettspielgeeks sind auch noch hier drin. Und das ist korrekt. 4.083 im Vergleich zu 8.000. Das sind übrigens alles Kanäle, die ich sehr gerne habe. Deswegen stehen die hier in dieser Liste. Bleiben noch Get on Board und Brettspiel Geeks.
8.000 hat der Kuss schon, boah.
Aber Get on Board und Geeks liegen enger beieinander.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Geeks haben eine größere Base. Get on Board macht gute Dinger, aber hat, glaube ich, weniger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Get on Board hat weniger als Brettspiel Geeks.
Okay. Get on board. Weniger als
komm, wir spielen jetzt ein Brettspiel.
Ja,
Alter.
6260 im Vergleich zu 6130.
Aber damit krass eng, ja? Wann hat er die aber vor kurzem überholt, ey?
Ja.
Krasse Nummer, du.
Ich glaube tatsächlich auch, dass er relativ angezogen hat in letzter Zeit. Mich hat es auch überrascht, als ich nachgeschaut habe gestern. Ich hatte auch,
siehst du, kennst du.
So, 9-8. Der Potti ist immer noch spannend.
Boah.
Ah, hat weniger Fälle. Wir haben noch 1, 2, 3.
Oh, fuck, Mann, ey.
Das nächste ist, A hat weniger Fälle als B. Es geht um die Unlock-Reihe, Exit, die weiße Reihe von Time Stories und Deckscape.
Oh, leck mich doch am Arsch. Ey, ich habe doch gerade noch gesagt, diese Dinge mache ich alle nicht.
Das wusste ich tatsächlich davor nicht. Aber macht das interessanter.
Unlock.
Ah ja, Heider beginnt.
Also, ich überlege. Unlock hat weniger Fälle als Exit.
Schauen wir uns das an. Das ist tatsächlich, Unlock hat 26 und Exit hat 27.
Boah, das ist so vieles, ey.
Das sind aber auch tatsächlich nur so viele, weil es auch noch diese Exit-Bücher gibt, die auch in die Reihe gehören, die auch Fälle der Exit-Reihe sind. Und
die Puzzles und so? Neu,
die Puzzle und so weiter, genau.
Okay. Boah.
Bleiben noch Time Stories.
Ich hätte gedacht, das wäre deutlich klar.
Also das Ding ist, bei Dex...
Das ist einfacher für den Potty jetzt.
Also ich weiß halt nicht, wie viele Deckscape-Fälle es gibt. Ich weiß halt nur, Time Stories weiß hat, wie viele waren das? 10, 12?
Ich helfe dir nicht.
Ich hätte jetzt einfach in den blauen Dunst geraten. So. Deckscape hat weniger als Time Stories.
Soll ich so nehmen?
Ja, mach mal. Wenn ich verkackt, dann habe ich verkackt. Aber Deckscape waren nur diese kleinen Karten-Games, ne?
Genau. Deckscape hat 7 und Time Stories hat 10.
Siehst du, guck mal, Time Stories hätte ich auch nur gesagt 9. Also.
Gut, jetzt
noch zwei, ne?
An,
Alter, Herzschlagfinale wieder.
Wie zwei aktuell Fälle ihr noch? Die, wie sehr ihr Brettspielpreise verfolgt?
Oh je, da hat man doch schon mal was.
A kostet aktuell weniger als B.
Oh Mann.
Es geht um Terraforming Mars, Scythe, Aeon's End und Gaia Project. Hier muss ich dazu noch sagen, es geht um die Preise, die ich gestern nachgeschlagen habe auf Brettspielangebote, also um das günstigste Angebot für das jeweilige Spiel.
Oha, aber ich habe tatsächlich so ein paar Sachen noch nachgeguckt, die Tage.
Also ich sag's nochmal für alle, die zuhören, Terraforming Mars, Scythe, Aeon's End und Gaia Project.
Ich würde sagen, ich muss halt jetzt eigentlich ein bisschen gamblen, ne? Weil ich muss ja jetzt irgendwie was raushauen, damit die das Potenzial, dass der Heider jetzt einen verkackt, ne? Also entweder komme ich jetzt nochmal ran, weil ja, boah, ich bin mir da.
Ich bin mir, ja, bei ein paar Spielen habe ich einen ungefähren. Schwierig.
Boah. Das ist echt nicht ohne. Gamble ich nicht. Also ich hätte ein, zwei Vergleiche, wo ich mir zumindest denke, dass ich sicher bin. Aber eigentlich muss ich ein bisschen gamblen, ey.
Nochmal zur Erinnerung, es steht 9-10. Potti liegt mit einem Punkt hinten.
Wir haben ich hoffe, das geil ist, ich habe das Gesamtvotum wieder nicht im Blick. Ich glaube, 9-10. Der Potti hat jetzt eigentlich schon 9 Punkte, ne?
Nein. Ich glaube, eigentlich hätte ich sogar schon 10, aber ich, boah, ich bin mir echt nicht sicher, aber ich würde jetzt einfach mal in den Dunst raten, Terraforming Mars kostet aktuell weniger als Aeon's End.
Schauen wir uns das an.
Das glaube ich nicht.
Boah, ich bin mir nicht sicher, ey.
Aktuell 58,99 €.
Ja, ich war mir echt nicht sicher, ey. Dass das immer noch so teuer ist. Das ist
schwieriger für mich jetzt, glaube ich. Also ich glaube, ein Standardpreis für Scythe ist so um die 65, 60 €.
Aber krass,
ey. Gaia Project verfolge ich null, würde ich sagen, um die 50 so. Ich würde aktuell sagen, grundsätzlich ist Scythe, glaube ich, teurer als Gaia. Und das wird auch, denke ich, aktuell so sein. Kostet aktuell weniger, muss ich gucken. Gaia Project kostet aktuell weniger als Scythe.
Ja, könnte passen.
Die richtige Antwort ist Gaia Project kostet weniger als Size, um ungefähr 10 Euro. 56,50
im Vergleich zu
65,99. Ach, vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, das ist übrigens der Insgesamtpreis auf Brettspielangebote, also der, wo die Versandkosten und so weiter mit draufgerechnet werden. Hm. Also der Realpreis. Es steht 9:11. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen Gewinner, aber wir schauen uns die letzte Frage natürlich trotzdem noch an.
Ja, klar.
Als letzte Frage noch ein paar Klassiker im Vergleich. A war Spiel des Jahres vor B. Es geht um Turn und Taxis, Zug um Zug, Carcassonne und Dominion. Heider, beginn.
Ich fange an. Carcassonne war Spiel des Jahres vor Dominion.
Ich wusste, dass du so einen Vergleich machst.
Und das ist korrekt. Carcassonne war 2001 und Dominion 2009. Yes. Bleiben noch Turn und Taxis.
Turn und Taxis war vor Zug um Zug, glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Turn und Taxis war irgendwann müsste beides. Oh, tatsächlich nicht?
Hat mich krass. Auch tatsächlich überrascht, als ich nachgeschaut habe.
Krass, Taxis irgendwie hatte ich jetzt im Sinn,
dass Turn und Taxis wirkt eigentlich gegen Zug um Zug so oldschool eigentlich, ne?
Yep.
Ja. Und ich hab auch noch beide hier sogar.
Ja, krass.
Gut, ihr seht, es ist kein weiter. Oh, es ist noch ein weiter Button, der sollte eigentlich nicht sein, aber Moment.
Klicken wir auf weiter, gucken, was passiert. Folgendes. Ende. Oh, schade. Ich habe gedacht, jetzt kommt so alles oder nichts.
12:9, der Heider gewinnt. Und ich hätte es noch schwerer machen sollen.
Ey, Alex, ganz ehrlich, ich muss dich adeln. Jede Woche denke ich, boah, geil, geiles weiße, kennst du. Das hat mich richtig umgehauen jetzt. Das war, die Idee als solches, dass du wirklich mehrere Antwortmöglichkeiten hast und am Ende ist geil. Cool, coole Sache.
Ja, mega gut, ja. Auf jeden Fall. Richtig gut.
Wenn ihr damit rumspielen wollt, ich schicke es euch gerne rüber. Es ist ein ganz einfaches HTML und JavaScript.
Ja, ich bitte darum. Geilen.
Ja, krass. Ja, mega. Auch wenn ich wieder verkackt habe, aber ist egal. Hast du verdient gewonnen, mein Freund.
Geiles Spiel. Auf jeden Fall das hat richtig Bock gemacht. Gerade mit Brettspielbezug, finde ich jetzt.
Richtig gut, ja.
Wirklich so, ey.
Vor allem verging die Zeit jetzt nochmal mega, ne? Ich meine, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde gezockt, Alter. Und das ging jetzt echt flotti rabotti, ey. Richtig geil.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wie lange es dauern wird pro Frage, weil es kommt halt wirklich drauf an, wie lange ihr euch überlegt, wie gut ihr die Sachen kennt. Bei manchen kam es ja so wie aus der Pistole geschossen. Ja, A ist klar, kleiner B oder
so. So, ich möchte hiermit offiziell die Jubiläumsfolge anmelden, dass Alex nochmal richtig einen raushaut, wenn wir eine geile Jubiläumsfolge machen. Und dann möchte ich auch noch gleichzeitig Felix Mertikat mit seiner Redegewandtheit im Podcast haben. Und dann haben wir so eine geile Viererrunde. So, melde dich offiziell an für Folge 50. Punkt.
Okay, ich wollte gerade sagen, 25 ist ja der Nenner. Alles klar, Folge 50, Heider, Alex, Felix und Potti. Zack.
Notiere ich hier. Notier
jetzt ich. Eingeloggt. Machen wir. Ja, richtig geil. Ohne Scheiß, Alex. Mega cooler Abschluss. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ganz, ganz liebe Grüße auch an Hon. Ich drücke euch die Däumchen und es wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn wir uns nächste Woche sehen. Also ab Donnerstag, so gegen 10 Uhr morgens in der Früh bin ich da und irgendwie, wenn alles gut läuft, Sonntag in der Nacht auf Montag fahre ich wieder. Also ihr seid echt herzlich eingeladen. Kommt gerne vorbei. Und,
das ist tatsächlich eigentlich fast nur ein Katzensprung von uns.
Ja, ich glaube, Zürich 1,5 Stunden oder so ist nicht so weit, ja, so ne? Oder eine Stunde knapp. Also es ist echt richtig, richtig um die Ecke. Also ich würde mich riesig freuen und ich glaube, der Rest auch. Und Daniel, auch schön, dass du die Zeit genommen hast. Liebe Grüße an deinen Friseur. Der hat ganze Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, war mir echt eine Ehre. War eine coole Folge, wieder mal. Hat super Spaß gemacht. Und,
hat mir auch super Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, bist ja in gerade mal 29 Folgen bist du wieder am Start.
Ich denke mir schon mal Fragen aus.
Das ja, mach mal.
Das Schwierigste, Vergleiche zu finden.
Hast ja jetzt ein bisschen Zeit.
Ja, aber war geiles Ding.
Richtig gut, war richtig geil, ja. Alles klar, in diesem Sinne, danke, dass ihr weiter am Start wart. Schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Kommt alle gut zur Arbeit oder fahrt vorsichtig auf dem Heimweg. Bis nächste Woche. Haut rein, bleibt sauber, ciao.
Ciao.